Ist es März? Ist mir egal. Ist es September? Ist mir egal. Ist es ein Voltour-Rennen? Ist mir egal. Ist es irgendein Kaffrennen? Schick den zu Paris Camembert und er wird es trotzdem gewinnen.
Ja, mit 4 Minuten Vorsprung. Heute kann es regnen, stürmen oder schneien, denn der Pogi hält bei jedem Wetter rein.
Hallo und herzlich willkommen zum Full Kit Wankers Podcast. Mit mir heute ist, wie fast eigentlich immer, der liebe Brian.
Hallo Lena.
Und in letzter Zeit waren es ja immer nur der Brian und ich und wir haben uns gedacht, der Witz und Charme muss in diesen Podcast zurückkehren. Und mit dem Wiedererstarken von Arjun Desir kam auch der Witz und Charme zurück in Form von Kilian.
Hallo. Ich habe gedacht, es gibt in den letzten Folgen einfach zu viel Fachkompetenz. Deswegen habe ich mich auch nochmal dazu geschaltet.
Ich glaube nicht. Also das mit der Fachkompetenz. Aber gut. Also das wichtigste Rennen des Tages heute war natürlich Paris-Camembert. Das beste Rennen des Jahres. Und weil es das beste Rennen des Jahres ist, hat es wieder das zweite Jahr in Folge keine Fernsehübertragung bekommen. Wenn das so weitergeht, dann müssen hier aber andere Dinge aufgefahren werden. Was ist mit dem französischen Fernsehen los? Was ist mit Frankreich los?
Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hatte es dir vorhin auch geschickt, Brian. Also ich meine, irgendein Sponsor ist im letzten Moment abgesprungen. Und deswegen hatten sie einfach kein Geld, um eine Fernseh- oder überhaupt eine Videoaufnahme des Rennens zu gewährleisten. Und ich würde tatsächlich sagen, da sollten wir auf jeden Fall nächstes Jahr vielleicht zusammenlegen. Full Kit Wankers, Hauptsponsor von Paris Camembert. Ich sehe es auf jeden Fall vor mir. Vielleicht kleine Kickstarter-Kampagne.
Petitionen sollen dieser Tage erfolgreich sein.
Ja.
Wir haben ja Zeit. Wir haben jemanden, der kann schön ein Cover designen. Also ich sehe jetzt nicht, wie das nicht funktionieren sollte.
Ja, ich glaube auch. So teuer kann das nicht sein. Irgend so ein französisches Kirmesrennen. Ich weiß es nicht. Was denkt ihr, wie viel Geld das kostet, so eine Fernsehübertragung?
Wir geben uns ja auch mit so einem YouTube-Stream zurecht, ne? Weißt du, Fernsehübertragung, wer braucht das? YouTube-Streams sind doch das Wahre. Das haben wir mit der Ötzi-Übertragung letztes Jahr noch festgestellt. Im YouTube-Stream mit den Kommentaren liegt das wahre Glück begraben. Einfach zwei Leute mit so einem Kameramotorrad da hinschicken und also ich sehe ja, da nichts.
Ich glaube halt, die Kameramotorräder sind vermutlich das teuerste an der ganzen Geschichte.
Wahrscheinlich.
Aber ich würde es auch kommentieren, auf jeden Fall. Ich mache vorher noch mal einen Monat Duolingo Französisch. Kriegen wir schon irgendwie hin.
Richtig, richtig. Das schaffen wir. Also, da sehe ich uns wirklich unsere Kernkompetenzen ausführen und ausbilden. Und wir können auch direkt sagen, wir können das multilingual machen. Deutsch, Englisch, Französisch mit ein bisschen Duolingo passt ja auch. Also, kriegen wir hin.
Ja, vielleicht kriege ich zwischendrin auch noch 2, 3 Sätze auf Schwedisch rein.
Einfach die Marktmacht, die wir einfach mit dieser Fernsehübertragung hätten. Also das ist auch für andere Sponsoren, neben dem Hauptsponsor FKW natürlich interessant.
Beim französischen Fernsehen von die Camembert. Full Language Wankers International.
Ich glaube, das ist der Titel.
Ja, gut. Ich glaube auch. Wollen wir kurz drüber reden, wie es ausgegangen ist? Weil ich meine, wir haben es ja alle nicht live verfolgen können. Aber Live-Ticker gab es. Es gab, glaube ich, sogar einen auf Pro Cycling Stats und nicht auf meiner französischen Herzensseite für den Coupe de France directvelo.fr. Ich liebe sie. Genau, aber der Text war immer relativ up-to-date. Und ich glaube tatsächlich ist nicht so viel passiert, außer dass Yuan Costiu von Akea eine Zeit lang so irgendwann in den letzten 30 Kilometern solo vorne war und zwischendrin auch mal so 30, 40 Sekunden Vorsprung hatte. Und der wurde dann am Ende noch eingeholt von einer 7-köpfigen Gruppe, die auf diesem letzten steilen Berg, ich glaube 5 bis 10 Kilometer vor dem Ziel, sich abgesetzt hat und die aus Cosnefroy, Venturini, Delettre, Marcheluzzi, Dversnes, spricht man den so aus, Mata und Costio bestand. Und ich nehme an, Del Boeuf war auch noch dabei von Saint-Michel. Der ist dann aber noch ein bisschen zurückgefallen. Genau, und am Ende hat Benoît Cosnefroy, überraschenderweise, oder nicht überraschenderweise, weil Venturini keine Rennen gewinnt, aber er hat den Sprint gewonnen. Und wir haben den, ich glaube, 7. Arte d'Auxerre Saisonsieg im März, was auf jeden Fall auch beängstigend ist. Und ja, läuft ziemlich gut der Saisonstart bis jetzt, würde ich sagen. Ich habe auch das Gefühl, dass Cosnefroy wieder gut in Form ist, zumindest bei diesen kleineren Rennen. Und bei Strade sah es ja auch ganz gut aus. Ja, ich habe das Gefühl, Cosnefroy ist einfach schneller geworden. Also jetzt nicht unbedingt an Hügeln oder so, aber dass er einfach plötzlich Sprints gewinnt im Flachen wieder. Das hatte ich das Gefühl, gab es in den letzten Saisons nicht.
Er sieht auf jeden Fall gut aus. Also wesentlich besser diese Saison. Bin ich vollkommen bei dir. Und als ein französisches Team-Fan, als ein Fan eines französischen Teams, das noch keinen Saisonsieg hatte dieses Jahr.
Fair. Ja, aber ich meine, dafür war das ja die letzten Jahre eher umgekehrt. Wie viele Siege hatte Kofi das letztes Jahr?
Schon. Letztes Jahr war es richtig gut.
14 Stück.
Ja, wow. Das war richtig gut. Mal sehen, ob wir überhaupt zweistellig werden, ob wir auch mal starten dieses Jahr.
Ich bin eben irgendwie mal nach hinten durchgegangen, weil das irgendwo im Live-Ticker erwähnt wurde, aber ich glaube 2015 oder so hatte Arte d'Auxerre einfach mal 24 Saisonsiege. Was? Also komplett loco, aber ich glaube, es war halt unter anderem dadurch, dass der Hugo Uhl noch gefahren ist, der hat dann so zwei kanadische und nordamerikanische Rennen gewonnen, aber auch einfach, die haben am laufenden Band diese Coupe de France-Rennen abgeschossen und das ist ja in den letzten Jahren irgendwie auch nicht mehr selbstverständlich, dass sie das machen.
Ja, krass. Ja, aber bei Cofidis, ich bin gespannt, wie lange Cédric Vasseur noch Manager ist. Da ist es sehr am Brudeln. Und ganz viel an die französische Presse und an französische Journalisten geleakt und so weiter. Es macht mir sehr viel Spaß, das auf Twitter, auf wie sagen die Franzosen, die sagen immer Twittos. total lustig, so Twitto, die Twittos und die Twitto. Ist total lustig, das auf französisch Cycling-Twitter zu verfolgen. Das ist
ja gut. Frankreich hat irgendwie eine ganz weirde Art, so Abkürzungen und Verniedlichungen von Sachen zu machen. Ich habe letztens auch irgendwann in einer Diskussion mit jemandem herausgefunden, dass Franzosen kürzen Decathlon mit D4 ab, wegen De Quatre. Weil das irgendwie so ähnlich klingt. Das finde ich so funny.
Geil. Und jetzt sind wir irgendwie in einer lustigen Situation mit FKW hier, weil normalerweise sind wir ja immer spät dran mit unseren Previews. Und wir dachten, wir sind einmal organisiert und machen früh ein Preview. Und aufgrund unserer zeitlichen Verfügbarkeiten ist das dann auf Mittwoch gefallen. Das war grundsätzlich ja auch eine clevere Idee, weil dann habt ihr ja alle noch ganz viel zu hören, bis halt dann die Runde ist. Das Problem ist, dass ja heute auch irgendwie nur Dwarsdorf-Lander dann war. Was ja irgendwie schon hilfreich ist, wenn man das irgendwie geguckt hat in Vorbereitung auf die Runde. Aber also ich habe davon bisher gar nichts gesehen, weil ich der fröhlichen Lohnarbeit nachgegangen bin und der Kilian hat auch nicht so viel davon gucken können. Ja. Und ich glaube, der Brian hat das Männerrennen gesehen, richtig?
Ja.
Aber die gute und gleichzeitig schlechte Nachricht ist, dass man für die Prognose für Ronde van Vlaanderen eigentlich nicht das Rennen sehen musste, sondern nur die Did-Not-Finish-Liste. Weil ich denke, das sind mit die größten Aufschlüsse, die wir leider aus dem Rennen heute ziehen konnten für den Sonntag.
Ja, da kam es zu einem ganz großen Sturz, habe ich so relativ am Rande mitbekommen. Was war denn der Grund dahinter oder der Auslöser?
Boah, der Auslöser ist ehrlicherweise schwer zu sagen, weil also man hat den Sturz nur aus der Helikopterperspektive gesehen und auch von relativ weit weg und sie haben es ja versucht, zu einer Lupe ranzuzoomen, aber ich habe noch nicht ganz erkannt, wer den ausgelöst hat, was passiert ist. Das war auf jeden Fall eigentlich gar kein so krass gefährlicher Streckenteil. Es war eine breite Straße, es ging leicht bergab und irgendjemand muss sich am Vorderrad von jemand anderem aufgehangen haben und dann hat es wirklich die Hälfte der Spitzengruppe oder nicht ganz die Hälfte, aber es hat halt fast alle Topfahrer, die in dieser Spitzengruppe drin waren, hingelegt. Da waren Van Aert hat es am schwersten getroffen, der ist auch am längsten liegen geblieben. Aber auch Jasper Stuyven und Michele Gazzoli von Astana mussten im Krankenwagen abtransportiert werden. Und Binyam Girmay sah auch nicht sehr gut aus, nachdem er gestürzt ist, glaube ich, auch ausgestiegen. Aber da wissen wir zumindest, dass er sich nichts gebrochen hat inzwischen. Mats Pedersen und Alex Kirsch sind auch gestürzt von Lidl Trekker. Sie waren gleich zu dritt drin. Die sind beide erstmal weitergefahren. Ich glaube, Kirsch hat noch aufgegeben, wenn ich das richtig gelesen habe. Aber Pedersen ist ja noch ins Ziel gefahren. Habt ihr das in den Ergebnissen schon gesehen?
Ich kann mal gerade gucken.
Ja, war scheiße.
Kasper Pedersen ist ins Ziel gekommen. Aber ich glaube tatsächlich, so wie ich das hier sehe, dass der andere Pedersen nicht zu Ende gefahren ist. Nee, Mats Pedersen hat auch aufgegeben.
Okay.
Cameron Wurf für Ineos Grenadiers ist mitgefahren. Der ist auch 100 mittlerweile.
Dann schuldet mir immer noch ein Trikot, das er mir nie geschickt hat.
Echt jetzt? Das war dieses Instagram-Gewinnspiel, ne? Oder
ja,
Twitter.
Ja, genau, dieses Instagram-Gewinnspiel, wo man erraten sollte, wer vor ihm gefahren ist und so weiter. Und dann hatten sie, keine Ahnung, war ich anscheinend mit die Erste, die das hatte. Und dann hat er gefragt, er meinte so, willst du irgendwas und so weiter? Und ich so, keine Ahnung, Trikot wäre halt cool oder so. Also er hatte gesagt, Leute, und er so, ja klar, komm, mach. Ich so, ja, wäre halt cool, wenn so ein unterschriebenes Trikot oder so von der Mannschaft, keine Ahnung, wenn seine Mannschaft, die waren halt im Trainingslager, wäre halt cool, wenn die Mannschaft darüber unterschreiben könnte. Ja, und er meinte, ja klar, kein Ding, können wir machen. Und ja, und dann ghostet er mich.
Ja, der Mann ist alt, der wird es vergessen haben.
Ja.
Ja, Brian, aber hast du noch weitere aufschlussreiche Informationen zu Dwarsdorf Flanderen zum Ablauf?
Wir können einmal kurz den Rennablauf durchgehen. Also wir hatten eine 11-köpfige Ausreißergruppe, die sich ungefähr nach 50 Kilometern gebildet hat. Da waren eigentlich ziemlich große Namen drin. Ich würde sagen, außer Vercui von Fernandes Balwas und Thomas Gachignard von Total Energy waren das jetzt schon eher stärkere Fahrer auf Klassikerterrain mit Kasper Pedersen von Quickstep. Wir hatten Dries de Born von Agile Desert, Donovan Grandin von Arkea, Matthias Norsgaard von Movistar, Niklas Merkel von DSM, der ja auch schon bei der E3-Klassik und ich weiß nicht, war er bei Gent Wevelgem auch in der Ausreisegruppe. Der war auf jeden Fall schon in dieser Klassikersaison mehrmals drin. Admund Grunder Jansen von Jayco, Dries de Puter von Intermarché, Jonas Abrahamsen, der auf jeden Fall auch schon in mehreren Ausreisegruppen dabei war und Pascal Inkorn von Lotto Destiny. Und diese haben sich keinen riesigen Vorsprung rausfahren können, weil im Feld Teams wie Bora, Trek und FISMA eigentlich sofort hinterhergefahren sind und den Abstand nie über so 2,5-3 Minuten rausgehen lassen haben. Trek hat es dann so zum Start der TV-Übertragung bei 90 Kilometern am Nocteberg und Corticair versucht mit diesen Bremsmanövern, die sie schon immer mal wieder auspacken, die auch DSM letztes Jahr bei der Ronde ausgepackt hat. Es hat aber eigentlich, würde ich behaupten, nicht richtig funktioniert. Also sie haben es dann immer danach nochmal versucht, schnell zu machen, wie man es halt versucht bei diesen Manövern, aber richtige Risse sind nie entstanden. Und das Rennen ging dann erst so richtig los, als Ineos mit Magnus Sheffield und Ben Turner versucht hat, am Berg den Haute über Kopfsteinpflaster da ein bisschen was zu verändern. Die sind aber auch nicht weggekommen und dann kam es irgendwann zu so einem Riss, der das Feld in drei Teile geteilt hat und dann kam schon dieser Sturz, weil der war schon 67 Kilometer vorm Ziel. Deshalb waren da auch noch die Gruppen relativ groß. Zu dem Zeitpunkt war aber außer Lawrence Piffy, der durch einen Defekt zurückgefallen ist, eigentlich noch kein Favorit irgendwie abgehängt und die waren alle in dieser Gruppe, weshalb es dann auch so viele erwischt hat. Und kurz danach, nachdem der Sturz war, so 1-2 Kilometer später eigentlich nur, sind sie in den Kanariberg reingefahren, da hat Jürgensen das Tempo erhöht und es hat sich eine 5-köpfige Gruppe abgesetzt mit Mathieu Jürgensen, Thies Benoot drin, dazu Alberto Bettiol und Michael Wallgren und Stefan Küng. Und die fünf sind dann nach und nach nach vorne gefahren, haben ein paar Leute von der Ausreißergruppe eingeholt, die abgehängt wurden. Josh Tarling hat es noch geschafft, von hinten aus dem Feld, wenn man es so nennen will, halt aus dem Rest der Gruppe, die da noch übrig war, dazu zu fahren. Und dann sind die 6 Fahrer von hinten plus die gesamten 11 Ausreißer, die halt nach und nach eingesammelt wurden, dann auch wieder mit nach vorne gefahren sind. am Ende eigentlich um den Sieg gefahren und dahinter aus der Gruppe, die dann noch übrig war, haben es Trek mit Squinch und Milan hat es ein paar Mal versucht, dann noch nach vorne zu fahren. Michael Matthews hat es versucht. Valentin Matt war es auch einmal, aber so richtig eine geordnete Nachfolgearbeit kam nicht mehr zustande. Dann sind eben diese 17 Fahrer noch am Ende um den Sieg gefahren. Und dann hast du, Kian, ja schon gesagt, du hast es im Ticker verfolgt und hast festgestellt, dass Dries de Bont einen ganz guten Tag hatte. Und
ja, ich finde es witzig, dass Ajo Desaire jetzt einfach, nachdem De Wolf ja die Klassikersaison verpasst und Nasen jetzt auch nicht mehr in der allerersten Riege mitspielt, einfach jetzt bei jedem Rennen die Taktik fahren werden, dass sie De Bont oder De Pestel oder beide in die Ausreißergruppe schicken und hoffen, dass sie irgendwie durch ein Wunder am Ende noch vorne mit dabei sind. Und heute hatten wir auf jeden Fall die erste, das erste Beispiel, wie das richtig gut funktionieren kann, weil ich musste halt noch arbeiten und konnte nicht live schauen und habe halt immer im Ticker gesehen, die Gruppe ist kleiner geworden. Ach schön, De Bont ist ja noch dabei. Könnte vielleicht Top 10 werden. Sie sind nur noch zu 8. Oh, sie sind nur noch zu 6. Oh, Bettiol hat einen Krampf. Und es wurde einfach immer weniger. Und später habe ich mir dann auch noch ein bisschen das Geplänkel auf den letzten Kilometern angeguckt. Und ich würde sagen, das sah schon echt ziemlich gut aus. Und es war auch auf jeden Fall dann in dieser letztlichen Konstellation aus den, ich glaube, es waren 6 Fahrer, die noch vorne mit dabei waren. Ja, auf diesen letzten Kilometern. Tarling, der die ganze Zeit so ein bisschen hinter der Gruppe rum Almeidat hat, der so immer mal wieder 50 Meter, dann wieder 10, dann war er wieder dran, dann ist wieder irgendjemand eine Attacke gefahren, dann musste er wieder abreißen lassen. So, der war schon so der Schwächste, hatte man den Eindruck, und die anderen haben sich die ganze Zeit gegenseitig attackiert. Nämlich Abrahamsen, Küng, De Bont und Jürgensen und Benoit von Jumbo, die dann aber letztendlich auch einfach die zahlenmäßige Überlegenheit auf ihrer Seite hatten.
Ja, also du hast ja schon Tarling angesprochen, das ging eigentlich über die letzten 40 Kilometer die ganze Zeit so. Tarling und Benoit sind bei jeder Attacke, die gefahren wurde, zurückgefahren und haben es dann irgendwie zu zweit wieder zurückgedieselt. Und Bettiol hast du schon angesprochen, der hat am Nockereberg 22 Meter vor dem Ziel eine eigentlich starke Attacke gesetzt, hatte auch ein kurzes Loch, das wurde dann wieder zugefahren von Küng und Jürgensen vor allem. Tarling und Benoit waren dann wieder ein paar Sekunden dahinter. Und 3 Kilometer später hat er in dem nächsten Kopfsteinpflaster ein Stück Krämpfe bekommen und ist dann wirklich, also der konnte auch nicht mehr richtig treten danach, der ist erstmal komplett stillgestanden, hat dann versucht noch weiterzufahren, aber wurde einfach komplett durchgereicht. Und so hatten wir dann eigentlich nur noch Küng und Jorgensen, die so ein bisschen für den Sieg für mich in Frage kamen, weil Abrahamsen und De Bont eben schon den ganzen Tag in der Ausreißergruppe waren. Abrahamsen war dann im Finale, fand ich, noch überraschend stark, weil der ist nochmal, nachdem Jorgensen 7 Kilometer vor dem Ziel attackiert hat und mit seiner, ich glaube, 3. Attacke im Finale dann endgültig sich absetzen konnte, und es hat auch wirklich gar keiner mehr reagieren können in dem Moment. Küng hat es davor schon ein paar Mal versucht und hatte dann, ich glaube, einfach nicht mehr die Kraft dazu, ehrlicherweise. Und dann hat es Abrahamsen aber nochmal geschafft, das müsstest du dann ja schon gesehen haben, 2,3, 2,4 Kilometer vom Ziel, wirklich eine Lücke rauszufahren auf diese Gruppe, die sie über 1,5 Kilometer sowas nicht schließen konnten. Dann beim Schlusskilometer wieder zurückkommen, dann hat er trotzdem noch den Sprint gewonnen. Was, glaube ich,
Abrahamsen sah wirklich krass stark aus. Und ich hätte mich noch voll aufgeregt, weil Benoit und Jürgensen sind ja die ganze Zeit eigentlich abwechselnd dann Attacken gefahren, so zwischen 15 und 7 Kilometer vor dem Ziel. Und die eine Attacke vor der von Jürgensen war eine von Benoit, wo De Bont richtig stark reagiert hatte und am Hinterrad war. Und dann hat er bei Benoit gesehen, dass er halt jemanden am Hinterrad hat, komplett rausgenommen, hinten, die sind wieder rangekommen. Und dann hat Jürgensen die nächste Attacke gesetzt und es hat einfach niemand mehr reagiert. Das war ärgerlich, aber logisch für die beiden, dass sie halt nicht es nötig haben, irgendjemanden mit ins Ziel zu schleppen, sondern dass sie gucken, bis sie irgendwann diese Lücke alleine haben, und genauso viel Pech wie Jumbo halt auch hatte, jetzt die letzten Wochen mit anderen Fahrern oder heute mit Wout, das haben sie halt schon taktisch sehr, nicht sehr gut, aber einfach so wie sie es hätten machen müssen, haben sie es gespielt und haben dann verdient gewonnen.
Ja, ich würde auch behaupten, dass Jürgensen der klar stärkste war, der dann noch in der Gruppe war, weil ich glaube, bei Köln einfach nichts mehr im Tank war. Und Jürgensen sah schon, der hat die Gruppe initiiert und sah dann auch danach immer zusammen mit Küng am stärksten aus, was auch logisch ist, weil die anderen eben davor in der Ausreißergruppe waren, aber ich glaube, da hat auch einfach der Stärkste am Ende gewonnen.
Das glaube ich auch. Und weitere erfreuliche Randnotiz aus dem eh schon erfreulichen Tag für Agile Dessert. Gauthera, der ja sowieso ein Riesentalent ist, aber bis jetzt, glaube ich, bei den World Tour Rennen, wo er mitgefahren ist, noch nicht ganz vorne mit dabei war, hat den Sprint aus der großen Verfolgergruppe gewonnen vor Pollitt, Madua, Van Poppel und Philipsen und noch einigen anderen starken Leuten, die aber dann halt vielleicht auch nicht mehr voll durchgezogen haben. Und das hat mich auf jeden Fall auch gefreut, als ich es gesehen habe.
Sollen wir noch kurz die Ergebnisse von den Frauen am wenigsten durchsagen, damit wir die drin haben? Ich meine, wir können jetzt nicht viel zum Rennverlauf sagen.
Patricia Paternoster ist Dritte geworden. Ich war so, what? Total geil. Also, Patricia Paternoster war in den letzten paar Jahren nicht so, keine Ahnung, mega krass auf der Straße. Also schon gut, aber halt nicht so mega krass auf der Straße. Aber halt so vor ein paar Jahren, da hat sie auch hier zum Beispiel das LC Jacobs Rennfestival hier zum Beispiel gewonnen und auch schon von der Tour Down Under Tour halt auch und so weiter. Also es hat mich halt mega gefreut, dass sie jetzt plötzlich hier auf den dritten Platz gefahren ist. Hatte sich schon ein bisschen so angekündigt, weil sie bei der London Fendrent da auch Vierte geworden ist. Aber ja, also ich weiß nicht, wie es passiert ist. Keine Ahnung, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe mich nur sehr gefreut, dass sie dann Dritte geworden ist.
Ja, ich glaube, ich habe wahrscheinlich tatsächlich am meisten von uns geguckt von diesem Rennen, weil ich überhaupt was gesehen habe. aber es war auch wie bei dem anderen Rennen auch schon sehr viel Live-Ticker. Und ich glaube, diese sechsköpfige Gruppe, aus der sich dann am Ende nochmal zwei Gruppen rausgesplittert haben, war relativ lange oder relativ weit vor dem Ziel schon zusammen weg. Also ich glaube mal mindestens 20 Kilometer oder so. Und aus dieser Sechsergruppe, die aus Marianne Voss, Shirin van Anrooy, Letizia Paternoster, Lotte Kopecky, Puk Pieterse und Elisa Longo-Borghini bestanden hat, sind dann Voss und Van Anrooy nochmal rausgefahren auf den letzten Kilometern und ja, sind dann am Ende auf die Zielgerade gefahren. Marianne Voss ist den Sprint von vorne angefahren und es sah eigentlich auch die ganze Zeit so aus, als ob es keine Möglichkeit gibt, dass dieser Sprint irgendwie anders ausgeht. Ich fand, am Ende hat die Perspektive noch mal ein bisschen getäuscht. So auf den letzten Metern hat man fast noch mal gedacht, dass Van Anrooy aufschließt. Aber als man dann das Zielfoto gesehen hat, also es war, glaube ich, dann doch auch im Ziel noch mindestens eine Radlänge. Also der Sprint war dann eine ziemlich eindeutige Sache am Ende.
Ja, sehr cool. Aber ich finde es das krass, dass Lotte Kopecky nur Dritte geworden ist. Also ich finde es
Vierte.
Entschuldigung, Vierte, weil Letizia Paternoster hat ja den Sprint gegen sie gewonnen. Also A spricht das für unsere Vermutung, dass ihr Sprint dieses Jahr ein bisschen schlechter geworden ist im Vergleich zum letzten Jahr. Vielleicht, also ich meine, sie ist ja eh eine krasse Fahrerin, aber sie hat sich jetzt ja auch so ein bisschen in die Bergfahrerrolle hineinentwickelt, auch für die Tour de France wahrscheinlich wieder in Betracht ziehend. Spannend. Also ist jetzt nicht den ersten Sprint, wo man sie letztes Jahr noch vorne gesehen hätte, den sie jetzt hier verloren hatte. Und auch cool, Puk Pieterse auf Platz 5. Hat mich auch sehr gefreut.
Aber wenn ihr das Rennen nicht gesehen habt, habt ihr dann das große SD-Works-Drama des Tages mitbekommen?
Das habe ich mitbekommen. Ja. Das habe ich mitbekommen. Endlich wieder juicy Radsport-Transfer-Drama. Es ist ja erst März. Wäre ja langweilig, wenn wir damit bis August warten würden. Also, wenn es um Drama geht, bin ich natürlich da. Habe ich mitbekommen. Während dieses Rennen gefahren worden ist, hat SD Works auf Twitter, natürlich, wo denn auch sonst, verkündet, dass Lotte Kopecky nicht, beziehungsweise die Agenten, Entschuldigung, nicht die Agenten von Lotte Kopecky, also die Agenten von Demi Vollering, nicht zu einem bestimmten Termin sich bei SD Works zurückgemeldet hätten, bezüglich einer Vertragsverlängerung. Und diese Vertragsverlängerung sei ungemein generös und groß ausgefallen. Und dass man deswegen als Team jetzt davon ausgehen würde, dass Demi Vollering nächstes Jahr woanders fährt. Ich weiß ja nicht, wie so Vertragsverhandlungen im Radsport ablaufen. Aber es ist ja mal wieder besonders professionell gelaufen, dass während die Fahrerin ein Rennen fährt, das so zu verkünden und da haben mal wieder keinerlei Emotionen bestimmt eine Rolle gespielt. Das war wieder so ein Statement, wo du dir gedacht hast, hättest du vielleicht doch noch mal eine Nacht drüber schlafen sollen, bevor du das so ins Netz stellst.
Ja, aber ist der SD-Works, ist die Teamleitung dafür bekannt? Weil für mich klingt es jetzt nach einer richtigen Lefebvre-Aktion.
Ja, ich wollte es auch sagen. Es hat wirklich so ein Lefebvre-Vibe.
Aber ist das schon öfter vorgekommen? Oder kam das aus dem Nichts?
So in der Art, dass ich sagen würde, dass es ein Lefebvre-Vibe hatte es bisher noch nicht, meiner Meinung nach.
Aber war nicht letztes Jahr auch schon was mit Danny Stamm, dass er bei irgendeinem Rennen bei der Tour oder so ausgeschlossen wurde, disqualifiziert?
Ja, das war aber, weil sie für sich, das war doch, weil sie sich, Moment, was war das? Das war doch irgendwas mit der Kolonne und dass sie sich nicht an die Anweisungen von den Kommissären bezüglich des Fahrens gehalten haben.
Und dass er danach dann noch irgendjemanden beleidigt hat, oder nicht?
Richtig, und ganz am Ende hat er noch irgendwie einen Kommissär beleidigt und dann wurde halt ausgeschlossen. Aber, also, das ist auch schon sehr komisch, aber halt auf so eine, das ist halt auf eine Art komisch, es ist ja die eine Sache, ob du zu Offiziellen und Kommissären beleidigend auftrittst oder merkwürdig auftrittst und die andere Sache, ob du gegenüber deinem Team und deinen Fahrerinnen, also beides sollte nicht vorkommen, aber die Leute, die für dich arbeiten, das ist jetzt nochmal eine Nummer höher, finde ich.
Ja, auf jeden Fall würde ich behaupten, dass das Angebot von SD-Works nicht so stark gewesen sein kann, dass es andere Teams nicht schlagen würden, weil sonst bin ich mir ziemlich sicher, dass sich die Agenten zurückgemeldet hätten.
Aber ich finde es auch einfach merkwürdig, dass einfach im März sozusagen, also was ist das denn für ein Vertragsverhandeln? Wir kennen das ja im Radsport, dass die Agenten groß verhandeln und wenn sie kein Team finden, mit dem sie in Verhandlung sind, erfinden sie gerne eins, mit dem sie in Verhandlung sind oder fünf. Aber ja, und am Ende einigt man sich dann doch hinter verschlossener Tür. Also gut bekannt ist das ja eigentlich bei G. Thomas in den letzten Jahren gewesen, der, wie man eigentlich immer weiß, mit Ineos verlängert und dann denkt man sich irgendwelche Teams aus, die angeblich mit ihm in Vertragsverhandlungen stehen und jeder weiß eigentlich, das stimmt nicht so richtig, aber eine Pressemitteilung wurde herausgegeben, dass es ja sein konnte, dass er für diverse Teams fährt. Also ich finde das Verhalten merkwürdig, besonders im März, das wird ja wahrscheinlich eins der ersten früheren Angebote gewesen sein. So ist vielleicht ein bisschen unnett, dass die sich nicht gemeldet haben, aber dann machst du halt ein neues Angebot oder fragst, woran hat es gelegen, und sehr merkwürdig. Mhm. Und also Demi Wollering ist jetzt ja auch nicht eine Fahrerin, die man einfach so gehen lässt.
Nee. Halt wirklich nicht.
Also hat ja nur die Tour de France gewonnen. Ist ja, also kann man vergessen, ist nicht weiter wichtig. Tour de France Gewinnerin braucht man nicht.
Ja, aber aus neutraler Zuschauerperspektive auf jeden Fall erstens cool wegen dem Drama und zweitens ist es sicherlich auch nicht schlecht für das Entertainment, dass Vollering und Kopecky in unterschiedlichen Teams fahren.
Definitiv. Was meint ihr, für welches Team, also welches Team ist jetzt praktisch auf Position Nummer 1, wo sie hingehen könnte? Was sind eure Vermutungen?
Ich bin mir beim Budget von Frauenteam von UAE nicht ganz sicher. Aber rein vom Sponsor her könnte das ja schon eine Möglichkeit sein, dass sie da irgendwo auf einmal eine Finanzspritze bekommen und sie unter Vertrag nehmen. Und sonst hat Movistar ja zumindest schon angekündigt, dass sie irgendwie eine große Fahrerin noch reinholen wollen. Deshalb könnte ich mir das auch vorstellen. Und danach tue ich mir ehrlicherweise schwer, weil ich mir nicht ganz sicher bin, welches Team da überhaupt so ein großes Budget hätte, um das zu stemmen.
Ich glaube tatsächlich auch UAE am ehesten.
Weil UAE ja auch in den letzten Jahren immer versucht, zu diesen Top-Teams dazuzugehören, aber halt einfach noch nicht die Fahrerin ganz dafür hat. Und das würde jetzt halt eigentlich perfekt da reinpassen.
Ja, und allein die Vorstellung, dass sie theoretisch die Tour de France-Siegerin und einen potenziellen Tour de France-Sieger Arm in Arm zu Saisonende hier am am Racetrack bei den Scheichs auflaufen lassen könnten. Also kann ja, keiner sagen, dass das für sie uninteressant ist.
Damit sie in einem lustigen Spaßkriterium im Sprint gegen Guillaume Matar gewinnen können.
Also ich glaub auch Team UAE. Also ich denke auch, dass Movistar sich auch bemühen wird, bin ich auch bei dir, aber ich vermute UAE. Und ich glaube, die Taschen bei UAE sind in dem Sinne begrenzt, wie man das den Scheichs verkaufen kann. Glaube ich tatsächlich. Und wenn man den verkaufen kann, hier, die hat die Tour de France gewonnen. Ich glaube, das ist ein relativ schlagendes Argument. Das zieht, glaube ich, recht gut. Aber ja, dann wollen wir zur Ronde. Gott, wo bin ich denn jetzt gelandet? Zur Ronde-Prediction vorbrechen.
Willst du jetzt mit den Frauen weitermachen, weil wir gerade bei den Frauen waren, oder zuerst die Männer?
Lass uns mit den Frauen weitermachen. Ich glaube, das könnte ein bisschen interessanter sein, weil wir noch mehr Fahrerinnen haben, wo ich ein Potenzial auf den Sieg sehen könnte. Ich glaube, Essie Wirks macht sie es hier nicht.
Ich glaube, da würde ich zumindest in Teilen mitgehen, dass ich sage, dass die Favoritenrolle bei weitem nicht so klar ist wie in den letzten Jahren, weil Essie Wirks einfach in dieser Saison bisher nicht so krass dominant war. Sie haben immer noch viele Rennen gewonnen, sie haben Jan Wevelgem gewonnen, sie haben Strade gewonnen, aber ich fand auf eine Art und Weise, wie man sie nicht vergleichen kann mit dem, was in den letzten Jahren passiert ist, weil sie da ja wirklich immer die Konkurrenz in Grund und Boden gefahren haben, und dieses Jahr fand ich, dass der Abstand von SD Works zum Rest und vor allem Needle Track gar nicht so groß war, und wenn so ein paar Kleinigkeiten anders gelaufen wären, hätte auch Needle Track gewinnen können oder irgendein anderes Team vielleicht noch mit Außenseiterchancen. Und dazu gibt es noch Marianne Voss, die ich so als Einzelstarterin von Wismar noch reinschmeißen würde. aber deshalb würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass die Favoritenrolle bei weitem nicht so klar verteilt ist wie sonst.
Man kann halt nicht einfach durch ich hau drauf und trete einfach noch mehr Watt gewinnen wie letztes Jahr teilweise. Und ich finde, das sieht man dieses Jahr auch, was die Taktik teilweise so angeht. So, wo man sich letztes Jahr noch einfach mit ja, ich bin halt einfach stärker durchbrechen konnte, ist es, wie du dieses Jahr gesagt hast, einfach nicht so klar verteilt. Und Lotte Kopecky hat halt einfach schon häufiger verloren, wie wir das diese Saison gesehen hatten, konnte was nicht mitgehen, konnte im Sprint nicht gewinnen. Und Demi Wollering ist nicht in der Form, wie sie letztes Jahr waren. Und obwohl Lorena Wiebes unglaublich stark und gut ist, glaube ich einfach, dass die Ronde zu schwer für sie ist. Also in den meisten Fällen, in einem schweren Rennen, glaube ich nicht, dass sie vorne in der ersten Gruppe mitkommt.
Ja, und selbst Lorena Wiebes hat ja neulich auch im Sprint gegen Elisa Balsamo verloren. Also selbst da wirkt es ja nicht ganz so dominant wie die letzten Jahre.
Sehr gut, sind wir uns alle einig. Ich merke so eine kleine so ein Schadenfreude-Vibe irgendwie bei uns allen so ein bisschen. Das ist so ein bisschen gemein, aber ist die wirklich so lange dominant, dass man sich jetzt mal richtig freuen kann, dass auch jemand anderes irgendwie mal ran kann. Auf jeden Fall geht es mir so.
Das war heute übrigens das erste Mal, dass Lotte Kopecky und Demi Vollering bei einem Eintagesrennen zusammen am Start standen und keiner auf dem Podium gelandet ist. Ich finde, das verdeutlicht die fehlende Dominanz so ein bisschen.
Wollen wir dann direkt zu Lidl Trek vorbrechen? Jetzt sage ich schon wieder vorbrechen. Ich weiß gar nicht, was ich heute mit diesem Wort habe. Aber ja, Lidl Trek wurde ja schon erwähnt. Und als, ich sag mal, der Counter zu SD Works. Seht ihr da eine Gewinnerin drin, die das Rennen für sich entscheiden wird?
Also, ich würde am ehesten sagen, dass es aus Elisa Longo-Borghini und Shirin van Anrooy kommen muss, aus den beiden, weil ich nicht sicher bin, wie du es bei Lorena Wiebes gesagt hast, ob Elisa Balsamo es schafft, das Rennen ganz vorne zu beenden. Vielleicht in der ersten Verfolgergruppe kann ich mir vorstellen, wenn das eine größere wird. Aber ich glaube einfach nicht mit den besten Klassikerfahrerinnen, dass sie da über die, das sind ja trotzdem bei den Frauen immer noch 12 Hügel, die fahren, die kategorisiert sind, da kommen ja noch ein paar dabei, die nicht jetzt im Roadbook auftauchen, beziehungsweise halt einfach nicht als Hügel gezählt werden. Und bei Balsamo glaube ich nicht, dass sie über 80 Kilometer diese Hügel mit den besten Fahrern übersteht, aber bei Longoborghini und van Anrooy haben wir es jetzt mehrfach gesehen, sowohl bei Strade, was ja nochmal schwerer ist, als auch bei den Klassikern, dass sie mit den Besten mitfahren können. Und deshalb, wenn die beide wieder in der Spitzengruppe vertreten sind, dann kann ich mir vorstellen, dass sie das Number Game spielen können und dann auch eine gewinnt.
Zustimmendes Nicken von Kilian. Ja, dem habe ich eigentlich auch nicht was hinzuzufügen. Keine Ahnung, ich habe irgendwie ein gutes Gefühl bei Shirin. Ich weiß es nicht warum und ich kann es nicht begründen. Und vielleicht ist es auch einfach nur, dass ich will, dass sie gewinnt. Wahrscheinlich. Aber habe irgendwie ein gutes Gefühl bei Shirin. Aber ein noch besseres Gefühl habe ich bei Marianne. Die One-Man-Army. Fast so ein bisschen schon.
Ja, ist irgendwie voll witzig, dass bei den Männern, bei Jumbo, sie einfach krass über das Team kommen, wie eigentlich bei den Frauen SD Works und bei den Frauen ist es einfach die Marianne Voss Show.
Ich bin ja eben Marianne Voss Fan. Also ich bin ja, keine Ahnung, aber Marianne Voss, also ich war mal Cyclocross gucken und Marianne ist da irgendwie nur Achte geworden. Nur Achte, aber halt Achte geworden und wir waren halt in Belgien und irgendwie da waren zwar ganz viele Belgier, aber die sind dann halt so ein bisschen Fußball-Belgier und sind dann nur Belgier und vorhin noch halt ganz viele Belgier an und da ist halt Marianne Voss rumgefahren. Und sie hat irgendwie gefühlt, wurde sie nicht angefeuert und ich habe sie das ganze Zeit angefeuert und dann im Ziel habe ich auch noch Marianne gerufen und dann hat sie sich einmal umgedreht und mir zugewinkt. Das war ein toller Moment in meinem Leben. Ja. Abgesehen von dem Abschweifer, kommen wir wieder zurück. Aber ja, also sie hat auch noch als Helferin, sie ist nicht ganz alleine, sie hätte noch ein paar Helferinnen, die sie da platzieren können und so weiter und mit Femme van Empel vielleicht noch jemand, der ihr helfen könnte. Aber ja, also ich glaube, Marianne Voss muss halt vorne mit in die Gruppe kommen und wenn sie in der ersten Gruppe ist, dann kann ich mir vorstellen, dass sie da auch im Sprint siegen kann. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit bei Marianne Voss, dass sie halt lange genug vorne sein muss, dass das irgendjemand anders das Rennen kontrolliert, weil ihr Team es halt in dem Sinne nicht machen kann und sie so ein bisschen mitgrooven, mitgleiten kann und sich nicht abhängen lassen kann. Und wenn sie dann vorne mit ist, dann ist mein Money on Marianne.
Ja, vor allem, also ihr Team muss ja eigentlich wirklich nur bis es ins Finale reingeht und ich will behaupten, bei den Frauen fängt das Finale so bei 45 Kilometer an, wenn sie dann auf die Männerstrecke drauf fahren mit Koppenberg ab dort. Dass das Team es irgendwie schafft, sie da vorne reinzufahren. Und dann sind die Helferinnen für Voss vielleicht auch wirklich gar nicht mehr so wichtig, wie du gesagt hast. Und es wäre vielleicht ganz praktisch, wenn Femme Empel noch so lange wie möglich dabei bleiben kann, einfach damit sie nicht jeder Attacke mitgehen muss.
Genau, dass Van Empel die Lücken schließt.
Und bei Van Empel wissen wir halt einfach gar nicht, wie es um die Form ist, weil die ist heute ihr erstes Straßenrennen gefahren, ist mit 2 Minuten 40 ins Ziel gekommen, hat den Sprint von der Gruppe da auch gewonnen, aber ist ja trotzdem nur Platz 37 gewesen. Das kann sein, dass sie bis zum Sonntag auf einmal noch viel besser in Form gekommen ist und dann vorne mitfahren kann. Ich würde sie auf jeden Fall irgendwie zutrauen. Es kann aber halt auch sein, dass es einfach zu kurz ist jetzt und dass sie da noch nicht ganz mitfahren kann. Und dann wäre Voss halt alleine. Und da sehe ich so eine kleine Problematik. Aber wenn sie es schaffen, sie da vorne reinzufahren und von Empel irgendwie noch bis, keine Ahnung, 30 Meter vom Ziel dabei bleibt, um ein paar Lücken zuzufahren, dann würde ich da bei dir sein und Voss auf jeden Fall eine Favoritenrolle schieben.
Ja gut, dann, ich glaube, wir haben unsere Top-Favoritin hier gut zur Schau gestellt. Das hört sich so negativ an, zur Schau gestellt. Präsentiert. Und dann kommen wir mal zu den, ich sag mal, Semi-Favoritin. Ich kann heute nicht mehr reden. Also ich weiß auch nicht, was es wird. Ich rede mir hier irgendeinen Murks zusammen. Aber ich mache einfach weiter und überspiele das. Zu unserer zweiten Reihe und da könnte es einige Überraschung ist vielleicht ein zu negatives Wort, aber wenn die Situation sich ergibt und die Sterne richtig sehen, dann haben wir ja bei Team DSM zum Beispiel Pfeiffer Georgie, die eigentlich in ziemlich guter Form ist und ich sehe die jetzt nicht in der Gruppe mit, keine Ahnung, Balsamo sage ich schon, mit Longo Borghini oder mit Marianne Voss gewinnen, muss ich zugeben, wenn das eine Gruppe ist, wo sie auch drin ist. Aber wenn sie beispielsweise in einer anderen Gruppenkonstellation ist, wenn sie es schafft, irgendwie vor Ziel Wacht wegzufahren oder so, dann sehe ich da schon Potenzial, dass das was werden könnte.
Ja, also wie du gesagt hast, die ist in sehr starker Form. Ich fand bei Gent-Wevelgem, wo sie die Einzige war, die mit Kopecky und Wiebes über den Camelberg zum Beispiel drüber gefahren ist, da, ich würde ihr wirklich zutrauen, in der Spitzengruppe dabei zu sein, die selbst nur aus 3-4 Fahrerinnen vielleicht besteht. Und im Sprint, also sie ist keine super schlechte Sprinterin. Wenn da jetzt nicht Voss oder Kopecky in dieser Gruppe sind, sondern Longo Borghini, dann kann sie vielleicht sogar wirklich auch so einen Sprint gewinnen. Aber dafür müssten halt wirklich beide nicht dabei sind. Und das kann ich mir nur schwer vorstellen, dass in so einer Gruppe beide nicht drin sind. Deshalb weiß ich nicht, ob ich ihren Sieg zutraue, aber Podium auf jeden Fall. Und deshalb zählt DSM für mich auf jeden Fall zu dieser zweiten Reihe, auch wenn es dahinter ehrlicherweise von den Kandidatinnen für eine richtige Podiumsplatzierung, finde ich, dünn wird. Weil ich glaube nicht, dass Franzi Koch oder Francesca Barale irgendwie so ganz weit vorne reinfahren können. Aber Franzi Koch ist halt eine richtig starke Helferin für sie, die halt auch noch bis relativ weit in das Finale dabei bleiben kann. Und deshalb sehe ich den Nachteil, da habe ich, finde ich, hat sie sogar bessere Voraussetzungen als jetzt zum Beispiel Marianne Voss, was die Helferinnen angeht.
Wir hatten ja eben schon Team UAE erwähnt und die sind teammäßig ziemlich gut aufgestellt, finde ich. Auch mit mehreren, ich sag mal so, Optionen. Das Problem, was sie haben, ist einfach, dass ihnen die Siegfahrerin in dem Sinne, ihnen fehlt Demi Wollering. So, sagen wir es einfach mal so. Aber, also Silvia Persico geht ja als Kapitän an die Stadt und sie ist auch gut, aber schwierig.
Aber bei weitem nicht so gut wie letztes Jahr, fand ich.
Ja, da ist es halt nicht so gut wie letztes Jahr. Und ich bin auch ganz ehrlich, selbst Podium finde ich schwierig. Also ja, vielleicht irgendwie, aber ich sehe sie jetzt nicht in der guten Position, wie ich jetzt zum Beispiel Pfeiffer Georgie sehen würde in einer Gruppe von 4, 5 Fahrerinnen. Da sehe ich Persico nicht, aber Persico hat mehr Unterstützung und mehr Optionen im Team, also gleicht sich das ein bisschen aus.
Ja, aber ich fand, dass UAE auch in der bisherigen Klassikersaison viel zu oft so Splits verpasst hat, dafür, dass ich jetzt sicher davon ausgehen würde, dass da eine Fahrerin dabei ist. Und Karl-Heinz Winkes, die wahrscheinlich die zweitbeste Option ist, würdest du auch sagen? Weil ich glaube, für Consonni ist das Rennen einfach zu schwer, am Ende.
Zu schwer.
Winkes ist halt einfach wirklich so ein dauerhaftes Auf und Ab, finde ich. Die ist wenig konstant. Und wenn sie halt einen guten Tag hat, dann ist sie vielleicht in so einer 10 unter den besten 10 Fahrerinnen an so einem Tag. Und sprintstark ist sie auf jeden Fall. Aber es kann halt auch genauso gut in die andere Richtung gehen. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass da irgendwie so eine 15-köpfige Gruppe wegfährt und keine von UAE dabei ist. Und das würde mich auch nicht sehr stark überraschen.
Ja, das würde durchaus zum bisherigen Saisonverlauf passen. Es wäre tragisch, aber es wäre nicht unerwartet.
Was sagt ihr zu Kasia Nyovadoma?
Vielleicht ein bisschen zu einfach.
Aber
letztes Jahr war sie auch 5.
Also ich kann mir vorstellen, dass sie halt in die Nähe des Podiums fährt. Aber ich glaube halt, die braucht einfach mehr Berg. Aber das Rennen, wisst ihr, wie die mit Regen und Wetter umgeht? Mhm. Weil das Rennen soll wettermäßig richtig eklig werden. Also es soll halt schwer werden. Und also es ist eh ein schweres Rennen, aber das durch den Regen und das Wetter soll es halt noch ekliger und schwerer werden. Wenn sie gut mit sowas umgehen kann, würde das vielleicht für Kasia sprechen.
Ja, so schwer ist es besser.
Ja, war sie nicht letztes Jahr bei dieser Tour-Etappe, wo der ganze Berg im Nebel war und es irgendwie ganz eklig war, so lange vorne?
Ja, genau.
Ich meine auf jeden Fall.
Kasia-Wette. Also ist am Sonntag dann Kasia-Wette.
Also ich würde behaupten, selbst wenn sie jetzt nicht bei Regen richtig aufblüht, ist halt Regen für sie immer noch besser als Trockenheit, weil dann wird es einfach schon dadurch so viel härter, dass vielleicht wirklich weniger Fahrerinnen übrig bleiben, die das mitgehen können. Und ich finde auch, das ganze Team von Canyon SRAM ist eigentlich darauf ausgelegt, dass es ein hartes Rennen wird, weil Alice Shabby zum Beispiel hat jetzt bei so einem normalen Flandern-Parcours, ist ja, würde ich sagen, auch ein bisschen zu einfach. Soraya Paladin tendenziell auch. Das ist vielleicht noch die Fahrerin, die am besten damit zurechtkommen würde, wenn es ein einfacher Rennverlauf ist, genauso wie Chloe Dygert. Aber bei Chloe Dygert weiß ich auch gar nicht, was ich da von der Form halten soll, weil sie auch erst 2 Rennen gefahren ist bisher. Und sie war bei Brügge de Panne gleich mal 6, aber es war halt ein Sprint. Und bei Gent-Wevelgem fand ich sie jetzt nicht komplett überzeugend. Aber vom Potenzial her, das sie hat, könnte sie halt auch da vorne reinfahren.
Sie hat halt dieses, ich sag mal, also ich will was Englisches sagen.
Das Ceiling ist sehr hoch.
Ja, genau, das wollte ich sagen. Und ich wollte es nicht sagen, weil ich habe gedacht, du sagst jetzt nicht, das Ceiling ist sehr hoch. Da beschweren sich wieder Leute, dass ihr nur unnötige englische Wörter in euren Podcast mit reinnimmt. Aber ja, das. Aber ich glaube, Dygert kommt im Saisonverlauf noch ein bisschen mehr. Ich glaube, das ist vielleicht einfach noch zu früh, das Rennen für sie. Aber wo wir bei Chloe Dygert sind, meint ihr, trotz schlechtem Wetter fährt sie in ihrem neuen Hosenformat? Habt ihr das gesehen?
Ja.
Also normalerweise sind ja Radsportbibs irgendwie immer so eine Standardlänge. Also ich habe, glaube ich, noch nie Radsportbibs in kürzer gesehen, muss ich zugeben.
Ja doch, bei Diet ist doch schon immer kürzer Hosen gefahren, aber das war nochmal ein anderes Extrem. Aber nicht so Extrem.
Kurz. Aber, also ja, aber nicht so kurz. Also ich glaube einfach, Diet hat richtig lange Oberschenkel oder so. Ich glaube, das habe ich mir immer eingeredet bisher und deswegen waren die immer ein bisschen kürzer. Aber das war nicht, ich habe lange Oberschenkel und die Hose ist halt einfach ein bisschen kürzer als vielleicht bei anderen Fahrerinnen. Das war halt wirklich mehr so, keine Ahnung, ein anderer Schnitt oder so. Und ich fand das total lustig, weil ich habe das also einfach noch nie gesehen. Ich meine, es sah jetzt auch nicht doof aus oder so, es sah halt einfach anders aus. Und alle so, hä, wo kommt denn diese Hose auf einmal her? Es war auf jeden Fall sehr lustig. Ja, damit haben wir auch die wichtigen Themen des Tages abgehandelt.
Hosengate.
Wirklich, manche Leute haben gesagt, oh, wo ist die UCI mit ihren Zollstöcken, wo Sockenlängen abgemessen werden, es sollen Hosenlängen abgemessen werden und so weiter. Es war sehr lustig. Also manche Leute können sich furchtbar schön über sehr unnötige Dinge aufregen. Es war sehr lustig. Genau. Was macht denn Movistar, Brian? Jetzt, wo Annemiek nicht mehr da ist.
Ich habe Movistar ehrlicherweise noch in einem Tier drunter, unter den Teams, die wir jetzt gerade genannt haben, weil ich mir bei den Fahrern, die da sind, einfach nicht ganz sicher bin, ob es für die Top 5 reichen kann. Also wir haben das bei Gelweverim gesehen, sie waren dann noch mit 3, 4, 5 Fahrerinnen in diesem Feld drin, aber sowohl Emma Norsgaard als auch Eleni Sierra haben, glaube ich, Probleme, wenn es halt noch mehr Hügel sind als bei Gelweverim. Und ich bezweifle, dass sie da mit den besten Fahrerinnen drüber fahren können. Und bei Flottie Mackay, da sehe ich es vielleicht noch am ehesten, aber eigentlich auch nicht wirklich. Und die hätte im Sprint halt auch keine große Chance. Und deshalb habe ich Movistar eher noch zu den Außenseiterinnen gezählt, als zu dieser zweiten Reihe, wie ich das davor genannt habe. Und noch hinter zum Beispiel Phoenix de Koenig. Weil Phoenix de Koenig hat diese eine Fahrerin hat mit Puk Pieterse, die Movistar fehlt.
Die ist so ein richtiger kleiner Joker, diese Klassiker-Saison, wo man eigentlich so ein bisschen auf diesen ersten ganz großen Sieg wartet auf der Straße. Also mir geht es auf jeden Fall so. So ein bisschen, sie ist noch so jung und du weißt, ihr Potenzial ist so riesig und irgendwie weiß jeder oder denkt jeder, es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie ihren ersten großen Klassikersieg einholt. Ob es jetzt hier bei der Ronde ist oder jetzt auch sowas wie bei Strade, wo sie auch schon letztes Jahr richtig gut war. Und ja, spannend.
Ich glaube, es fehlt aber noch was bis zu dem Sieg. Ich glaube, gewinnen kann sie es noch nicht, aber sie kann halt wieder in der ersten Gruppe dahinter oder so ankommen. Und sie hat auch ein solides Team eigentlich, würde ich sagen, an ihrer Seite. Jetzt nicht super besetzt, aber mit Christina Schweinberger, Julie de Wilde, Yara Kasselein sind es schon noch drei Fahrerinnen, die da gute Helferarbeit leisten können. Und ich würde auch wieder sagen, ist ein bisschen besser als das, was Marianne Voss zur Verfügung hat.
Du hast mir die Worte aus dem Mund genommen. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt helfermäßig besser aufgestellt ist als Jumbo, Wismar. Ah. Gut.
Lena, so kommen wir nie in die Rangliste.
Wir sind noch nicht mal aufgeführt auf dieser tollen Website. Die machen nur irgendwelche komischen flämischen Podcasts da rein. Ich weigere mich zu bemühen, wenn ich nicht in dieser Rangliste aufgeführt werde. Also, falls ihr das noch nicht wusstet, Wismar Lab hat festgestellt, dass die Leute alle vergessen haben, dass sie nicht mehr Jumbo heißen und haben einen Wettbewerb gestartet, um Podcaster dazu zu bekommen, den richtigen Teamnamen auszusprechen. Und dazu haben sie extra eine Website coden lassen, wo analysiert wird, welche Podcast wie oft den Namen richtig oder falsch aussprechen.
Und TV-Kommentatoren.
Stimmt, und TV-Kommentatoren. Ich kann euch leider nicht die Führenden in dieser Rangliste sagen, weil so wichtig ist mir das nicht, dass ich das up-to-date mir angucke. Ehrlich gesagt, ich habe es mir nur einmal angeguckt. Und ja, aber es ist scheinbar Wismar, Lab, Jumbo nur wichtig genug bei flämisch bzw. niederländischen Podcasts, weil ich glaube, international wird es nicht gewertet. Nur nicht mal die Briten sind mit dabei. Nur nicht mal die Anglo-Podcasts, die britisch-amerikanischen Podcasts sind mit drin.
Ich muss zugeben, ich habe gerade das erste Mal verstanden, dass Wismar Lab die Abkürzung für Leasebike ist. Ich dachte, das wäre was Separates. Das Wismar Speed Labor, Aerodynamik.
Ja, was schließen wir daraus? Wismar Lab, wenn ihr wollt, dass man euren Namen richtig ausspricht und eure Sponsoren versteht, müsst ihr das irgendwie besser präsentieren. Aber die Hälfte der Zeit wollen sie ja auch als das B-Pack oder so genannt werden. Oder die Bees, die Stinging, keine Ahnung. Die haben so viele Namen. Ich glaube, das ist das Grundproblem.
Aber aus dem Wismar Lab kam dann auch Twitter der Helm raus, oder?
Ja, bitte, wahrscheinlich. Das, ja, so meine ich das. Die sind so irgendwie futuristisch. Deswegen, ich habe es nicht verstanden.
Ich habe heute auf Twitter so einen tollen Witz gemacht. Der ist so toll, dass er bei 2 Likes versackt ist. Aber ich musste furchtbar drüber kichern. Man muss sich ja nur selber lustig finden. Das ist ja das Einzige, was im Leben zählt. Weil ich habe einen Witz mit Jumbo, Wismar und der Varroa, Wimmel und den Bienen gemacht. Und naja, außer mir fand ihn halt keiner lustig. Aber ich fand ihn selber sehr lustig. Weil ich
Willst du ihn nochmal erzählen, Lena?
Nee. Also wenn man den Witz dann nochmal erzählen muss, dann wird es halt immer nur schlechter. Aber ich wollte nur sagen, dass ich meinen Witz lustig fand.
Folgt Reatina auf Twitter.
Ich habe ihn extra auf Englisch gemacht. Ich habe gedacht, auf Twitter hängen ja nicht mehr viele Leute aus der Radsportbubble rum. Also mache ich ihn eigentlich einfach auf Englisch. Und ja, aber es hat auch nicht geholfen.
Ich habe das Gefühl, ich verstehe auch überhaupt nicht mehr, welche Tweets funktionieren und welche nicht. Ich habe zwischendrin welche, wo ich mir 100% sicher bin, dass das absolute Banger-Witze sind. Und dann krepieren die irgendwie bei 5 Likes. Und dann schreibe ich, weiß nicht, irgendeinen Quatsch über Ajay Dosia und das kriegt wieder 200. Ich habe keine Ahnung.
Naja, wollt ihr noch zu irgendeiner anderen Fahrerin oder zu irgendeinem anderen Team was erzählen?
Ja, jetzt wo sie heute Dritte geworden ist, was machen wir mit Letizia Paternoster und Jaco Alula?
Wild. Also ich muss zugeben, Letizia Paternosters dritter Platz kam für mich semi-überraschend. Also ja, sie war bei Drenthe gut, aber jetzt nicht so gut, dass ich erwartet hätte, dass sie bei Dwarsdorf auf Platz 3 fährt. Ich bin gespannt.
Ich sehe da eigentlich wie bei Movistar 3 Fahrerinnen, so mit Alex Manley und Ruby Rose Mangana noch dazu, die vielleicht auf diesem Level sind von Norsgaard und Markay oder Alanis Sierra, aber halt da, also das wäre so ein richtig gutes Team, wenn da noch eine Kapitänin dabei wäre. Aber es fehlt halt einfach so diese Kapitänin.
Ja.
Und ich glaube, das Gleiche kann man bei FDJ behaupten, wo eben Gladys Verhulst, Lois Adelgeest und Vittoria Quazzini drin sind. Aber weder Grace Brown noch Utre Blutwig, die ja gestürzt ist und aktuell verletzt ist, sind halt in diesem Line-Up drin. Und ich weiß nicht, kommt Grace Brown da noch rein? Oder fährt sie die Runde wirklich nicht? Und da, weil dann fehlt mir da halt, dann ist es genau das Gleiche, finde ich. Wenn da eine Kapitänin dabei wäre, wäre das extrem stark, aber so fehlt halt einfach irgendwas und am Ende ist vielleicht Top 10, 15 das Maximum, was da rauskommen kann.
Aber war Brown nicht auch irgendwie in der Sturzverletzung involviert gewesen? Ich meine, da wäre auch irgendwie was in die Richtung gewesen.
Weil sie ist doch bei Gent Wevelgem noch auf den letzten 3 Kilometern rausgefahren und ich wüsste nicht, dass sie danach noch gestürzt ist und seitdem war ja nichts mehr.
Ja. Aber Los Alejest ist letztes Jahr noch für Wismar gefahren. Da hätte man mal in die Vertragsverlängerung investieren sollen. Hätte man jetzt ein besseres Team.
Aber du weißt doch, beim Frauenteam war letztes Jahr sowieso alles kacke bei Wismar.
Ganz schlimm. Deswegen hat man jetzt auch keine Helferin mehr, weil man wichtige Verträge nicht verlängert hat. Aber anderes Thema. Das wird der Dingens alles richten. Hier.
Jos van Emden, oder?
Richtig. Dessen Stimme konnte man auch schon mal in diesem Podcast hören. Ich muss das jetzt angeben. Ich habe ihn bei dem Zeitfahren beim Giro so überfallen. Und dann Folge 3, glaube ich. Ich gucke seit neuestem in unsere Spotify-Statistiken. Da findet man so lustige Dinge und sowas. Egal, anderes Thema. Ich bin heute nicht so richtig bei der Sache. Es tut mir sehr leid. Gut, noch irgendjemand? Ich möchte nicht über die Frauen-Covid-Team reden, bitte. Also, noch weniger als über das Männer-Covid-Team, von daher, also.
Ich glaube, dann haben wir eigentlich alle durch, oder? Also, die restlichen Teams wird ehrlicherweise schwer, da eine Platzierung rauszufahren, weil die Breite dann halt im Frauenfeld doch nicht ganz so groß ist, was die Top Teams angeht, wie jetzt bei den Männern. Und von den Kontinentalteams sowieso eigentlich. Also selbst IF, die ja noch mit Abstand das beste Conti-Team sind, sehe ich eigentlich keine Fahrerin, die da vorne reinfährt.
Ich habe noch einen Fun-Fact, der nichts damit zu tun hat, der mir gerade eingefallen ist, weil wir eben über Letizia Paternoster geredet haben. Wir haben ja letztens festgestellt, dass Astana zwar ein neues Frauenteam gegründet hatte, aber sie früher ja schon mal ein Frauenteam haben. Und Letizia Paternoster ist, ich glaube, 2018 oder 2017 für das frühere Astana-Frauenteam gefahren. Fun-Fact.
Und Aleli Sierra auch.
Ja, total wild. Die hatten echt gute Fahrerin in ihrem frühen Team und dann haben sie es eingestampft.
Letizia Paternoster, auch einfach krasser Name, muss man mal noch zwischendrin anmerken.
Ja, es ist so, es ist ja wirklich so ein.
Das so Domenico Pozzovivo-Level an italienischer krasser Nachname.
Oder das ist halt auch so.
Domenico ja so, Tedesco.
Ja, nee, Pozzovivo ist wilder.
Aber, also stell dir vor, du schreibst so ein Buch und du gibst deinen Protagonisten Namen. Und einerseits willst du denen ja geile Namen geben, weil die sollen ja irgendwie schon nicht Paul Schmidt heißen und total vergesslich sein. Aber andererseits musst du dir auch überlegen, die sollen nicht so absurde Namen haben, dass jeder sagt, boah, das ist auch so ein richtig scheiß typisch schlechter Buchname und so weiter. Und Tizia Paternoster ist halt genau so ein Name, wo du sagst, der ist genau krass genug, dass du sagst, boah, krasser Name, aber nicht so krass, dass du sagst, boah, der Name ist total absurd, macht überhaupt keinen Sinn. Was ist das für eine Anfängerin, dass sie sich sowas ausgedacht hat? Ja. Kommen wir zum Männerrennen.
Ja, wenn du einen Roman über die Männerausgabe von Runde van Vlaanderen schreiben würdest, 2024, wer wäre denn dein Castlener? Überleitung. Können wir.
Mathieu van der Poel. Ja, also, tja, also Mathieu, ne, ist halt, den muss man jetzt halt erwähnen, ne? Wo ist Tadej, wenn man ihn braucht?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe vorhin auch einen lustigen Tweet gelesen, wo, ich glaube, die Katie aus dem englischen internationalen Twitter geschrieben hat, Jonas Vingegaard, time to learn Flemish, buddy. Und da musste ich auf jeden Fall auch sehr lachen. Ja, aber wie wir ja schon vorhin kurz angeteasert haben, das Rennen heute hat eigentlich nicht viel mehr über unsere Prognose zu Sonntag gemacht, außer dass weitere Favoriten halt weniger geworden sind. Insbesondere halt der Hauptherausforderer von Mathieu van der Poel, Wout van Aert, der sich ja das Schlüsselbein gebrochen hat.
Und mehrere Rippen am Sau.
Ja, boah.
Rippe tut so weh. Aua. Mm.
Ja, Team Wismar Lab hat auch einfach nur noch 5 Leute auf der provisorischen Startliste. Ja, ich hatte die letzten Wochen wirklich das Gefühl, man guckt so einen Final Destination Film, plus dass die nicht am Sterben sind, sondern dass die alle irgendwas Dummes sich verletzen vor diesem Rennen. Und Wismar hat ja wirklich noch einen Kader, der das halbwegs ausgleichen kann. Aber so langsam kommen die halt auch an ihre Grenzen, was das Aufgebot angeht.
Es hat so ein bisschen Jumbo-Giro-Vibe letztes Jahr. Nur, dass man trotzdem noch Roglic damals halt hatte, der zum Giro angetreten ist. Das war so der Unterschied. Aber das war ja auch so ein bisschen, oh, und der ist raus. Oh, und der ist gestürzt. Oh, und der hat Covid und so weiter. Also an das erinnert es mich. Nur, dass es halt jetzt den Hauptprotagonisten mit Wout van Aert auch getroffen hat.
Finden Sie jetzt wieder so einen Neoprofi, der dann die Rolle von Thomas Glock beim Giro übernimmt und die Runde fährt?
Aber ist Tratnik denn dabei? Der war doch auch auf der DNF-Liste.
Ich glaube, dem ist auch irgendwas passiert.
Der ist bei Webelrem gestürzt, glaube ich, oder?
Also ich habe den eben auf der DNF-Liste gesehen, tatsächlich. Und ich glaube, mein Varroa-Möwenwitz war zum Ausstieg von Tratnik. Ich glaube, das war sogar noch vor dem Sturz.
Ja, dann war er vielleicht, also ich habe nicht was von dem Sturz von ihm mitbekommen, aber der ist ja letzte Woche auch bei E3 oder Gent-Wevelgem ist er auf jeden Fall gestürzt. Und vielleicht ist er auch einfach noch nicht in der Form gewesen, um dieses Rennen zu Ende zu fahren. Sonst also gelesen habe ich nicht, dass ihm irgendwas passiert ist, aber Laporte ist ja nicht dabei, weil er krank ist, glaube ich. Wir wissen jetzt bei Van Aert, dass er definitiv raus ist, und Van Baarle hatte jetzt auch irgendwie Unwohlsein zumindest, was sie verkündet haben. Bei dem weiß ich nicht, ob er wieder in den Start geht, aber der ist zumindest mal nicht gestürzt.
Ja, mir wäre auch unwohl, wenn ich mit einem 4-Mann-Team von Mathieu van der Poel und Jasper Philipsen auf die Fresse kriege, auf 250 Kilometer.
Ja, aber schon wild. Du hast eigentlich nominell das beste Klassiker-Team. So mit, die Ersatzbank ist so gut besetzt, dass es die erste Bank wäre bei jedem anderen Team gefühlt schon. Und jetzt suchst du dir die Leute zurecht, weil du ja, irgendwie
dann die Ersatzbank ist auch nur noch ein Sessel.
Aber die beste Entscheidung von Mathieu war ja auch irgendwie wieder, Dwarsdorf einfach auszulassen. So, einfach auslassen. Ja. Nachdem die Beine so schwer waren.
Ja, also nachdem wir festgestellt haben, Konkurrenz gibt es nicht so wirklich. Wem trauen wir denn zu, in die Top 10 zu fahren? Oder...
Ich weiß gar nicht, ob wir sagen können, Konkurrenz gibt es nicht wirklich, aber es haben sich halt heute beide Konkurrententeams extrem verschlechtert, weil neben FISMA, bei denen ich immer noch sagen würde, dass sie trotzdem noch zu mindestens der zweiten Reihe dazugehören, weil sie immer noch Jürgensen, Van Baarle und vielleicht Tratnik in guter Form, aber auf jeden Fall Benoot, die da haben sie ja immer noch, obwohl da so viele ausgefallen sind. Und bei Lille-Trek ist Jasper Stuyven raus, weil der hat sich das Schlüsselbein auch gebrochen. Das heißt, die haben zumindest einen Leader weniger. Bei Mats Pedersen wissen wir es jetzt, glaube ich, nicht, ob der sich irgendwas Schlimmeres zugezogen hat, aber der ist ja auf jeden Fall nochmal weitergefahren. Also ich würde erstmal davon ausgehen, dass er sich zumindest mal nichts gebrochen hat und vielleicht sich bis Sonntag wieder erholt. Und ich fand Lille-Trek bisher in der Klassikersaison eigentlich auch besser als FISMA, weil die waren seit dem Opening Weekend, wo ja FISMA diese Bike beide Rennen gewonnen hat, aber seitdem war Trek bei jedem Klassiker besser. Die waren bei Strade mit Tom Screens davor, die haben Gent Wevelgem gewonnen mit Mats Pedersen, die waren bei E3, ist Jasper Stuyven Zweiter geworden, vor Van Aert. Also die waren wirklich bei den großen Rennen immer vor FISMA und waren auch extrem dominant unterwegs, und jetzt fehlt ihnen natürlich diese zweite Karte Stuyven, den ich niemals über dem so stark erwartet hätte, wie jetzt gefahren ist. Ich fand das ehrlicherweise ziemlich lächerlich, als er am Anfang der Saison gesagt hat, er ist auf einer Stufe mit Mats Pedersen in der Hierarchie von Trek. Aber er ist wirklich auch so gefahren und hat es gerechtfertigt. Und der fehlt jetzt halt, aber sie haben halt immer noch mit Mats Pedersen einen starken Leader, auch wenn ich bei der Runde bei ihm immer so ein kleines Fragezeichen habe, weil die einfach vielleicht ein Ticken zu schwer ist, über 270 Kilometer am Ende. Und dahinter aber immer noch De Klerk, Squeens, Alex Kirsch, der eine starke Klassikersaison fährt, und Jonathan Milan, bei dem ich einfach gar nicht mehr weiß, was ich von dem jetzt erwarten kann, weil der heute schon wieder irgendwo mit vorne rumgedieselt ist und eigentlich auf diesem Terrain nicht so gut zurechtkommen dürfte, finde ich, wie er es tut. Also die Helferriege finde ich immer noch stark, aber ihnen fehlt es halt diese zweite Option, die sie zu einer Gefahr gemacht hätte für Van der Poel, und alleine Pedersen glaube ich nicht, dass er ihn schlagen kann, aber trotzdem noch ums Podium fährt.
Hoffen wir mal, dass er seinen Sturz halbwegs gut überstanden hat. Gut, dann gehen wir mal zur zweiten Reihe über. Bini ist ja auch gestürzt, oder?
Ja, der hat sich zumindest nichts gebrochen. Das ist die gute Nachricht. Bei allem anderen wissen wir es natürlich genauso wenig wie bei Pedersen.
Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich finde die Runde zu schwierig für ihn.
Ich sehe es auch nicht wirklich, glaube ich.
Ich hätte es in den letzten Jahren auch immer gesagt, aber ich fand diese Klassikersaison, fand ich Gemay extrem stark. Und ich hätte ihm sogar bei Gent Wevelgem fand ich einfach komisch, wie dieses Team gefahren ist. Und ich glaube, wenn die da mitgefahren wären, hätte er auch noch weiter nach vorne reinfahren können. Aber sie haben sich dafür entschieden, irgendwelche Konterattacken zu besetzen, dass am Ende eben Pedersen und Van der Poel souverän durchgekommen sind. Und ich fand auch bei E3, das ist ja ein schweres Rennen, und da war er lange, lange dabei, bis er dann irgendwann eingebrochen ist auf den letzten 10 Kilometern, dann irgendwie nochmal 2 Minuten verloren hat. Aber ich fand, E3 kommt ja von der Härte her, von den Anstiegen, die halt schnell nacheinander kommen und der Vielzahl von Anstiegen, auch relativ nahe dem, was eben die Flandern-Rundfahrt ist, nur dass halt die Runde nochmal ein bisschen länger ist. Was heißt bisschen? Es ist, glaube ich, nochmal 70 Kilometer, aber vom Ding her fand ich ihn eigentlich so überzeugend, dass ich mir zugetraut hätte, hier Top 5 zu fahren. Jetzt durch den Sturz weiß ich es wirklich gar nicht mehr. Und dahinter haben sie ja doch keine Option mehr, würde ich behaupten.
Er hat uns auch in einem Interview erzählt, woran das denn liegt, dass er jetzt nochmal stärker in den härteren Klassikern ist. In der Off-Season ist er sonntags kein Rad gefahren, weil er erst zum Gottesdienst gegangen ist und dann die Zeit mit seiner Familie verbracht hat, was ich ja irgendwie schon ein bisschen cute finde. Aber hat erzählt, dass er jetzt zwischen Gottesdienst und Familienzeit noch Radtraining eingestellt hat in der Off-Season. Ja. Bin mir sehr gespannt. Hoffentlich auch nicht zu sehr in dem Sturz wehgetan. Dann kommen wir in Gedanken an Tim denken zu Team UAE und Tim Balance und vielleicht auch Nils Polit. Den fand ich diese Klassiker-Saison auch gut, also besser als in den letzten Jahren.
Ja, ich finde auch auf jeden Fall, er war wesentlich auffälliger als in den letzten Jahren, weil ich fand, er hatte ja seitdem, es war so ein bisschen wie bei Olli Nasen, der auch einmal irgendwie bei dieser eine gute Saison hatte und dann plötzlich nicht mehr gut war. Und so ähnlich hatte ich das Gefühl bei Nils Polit, nachdem er damals Zweiter bei Paris-Roubaix wurde, in dem Jahr hinter Philipp Gilbert. Und irgendwie seitdem ist er nicht mehr ganz vorne dabei. Aber jetzt gab es ja dieses Jahr schon einige Rennen, wo er gut aussah. Allen voran Omloop, wo er ja Zweiter wurde, im Sprint hinter Tratnik. Und bei E3 wurde er auch Siebter. Also ich finde, es sieht eigentlich ziemlich gut aus. Und jetzt, da auch die Hälfte der Konkurrenz fehlt, traue ich ihm da eigentlich schon auch eine gute Platzierung zu.
Ich würde bei Polit auch immer noch sagen, dass die Ronde gar nicht das Monument ist, was ihm am besten liegt, sondern dass es immer noch Roubaix ist, weil die Ronde halt einfach mit den Hügeln ein bisschen zu schwer ist. Aber UAE hat diese Underdog-Rolle, die sie haben, würde ich schon behaupten, bei den Klassikern, weil sie einfach nicht dieses Überklassiker-Team sind, sondern halt eigentlich ein GC-Team. Aber sie haben sich darin wirklich extrem stark geschlagen bisher. Und Tim Valence ist halt auch noch da. Und Tim Valence, es ist nicht mehr Februar, aber der ist immer noch stark. Und den fand ich jetzt auch über die gesamte Klassikersaison irgendwie positiv überraschend. Und der ist bei E3 halt zusammen mit Polit in dieser Gruppe gewesen. Wenn die das wieder schaffen, die beiden irgendwie vorne reinzubringen, dann ist es vielleicht eins der Teams, das da tatsächlich noch am zahlreichsten besetzt ist, weil auch Mark Hirschi jetzt die letzten Rennen wirklich ganz gut aussah. Und dann haben sie immer noch Leute wie Mikkel Bjerg, Ivo Oliveira und Antonio Morgado, der ja eigentlich nicht fahren will, aber wahrscheinlich immer noch fahren muss. die halt auch wirklich eine extrem starke Helferriege sind und dieses Klassiker-Team halt dann trotzdem noch zu einem starken Team machen, bei dem ich davon ausgehe, dass da auf den letzten 50 Kilometern schon noch mal 2-3 von da sind. Und das ist, würde ich von wenigen Teams so behaupten. Die dürfen es halt nur nicht zum Sprint kommen lassen, weil dann wird es kompliziert mit den Fahrern, die sie dabei haben.
Nils Polit kann ja wieder Anfahrer machen und dann den zweiten Platz belegen. Küm, 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 Stefan Küm, küm, küm. Ist das ein Jahr? Ist der Küm King Küm Fanclub endlich... Können sie endlich Flandern erobern? Lange Schweigen.
Ich tue mir schwer, daran zu glauben, dass Stefan Küng so ein Rennen gewinnt, weil ich halt weiterhin davon ausgehe, dass er das im Solo tun müsste und ich glaube, dafür ist er nicht stark genug.
Ich glaube, er wird wieder so Siebter oder Achter oder so.
Ja, also sowas... Ich glaube, ich würde sogar sagen, ab Platz 4 finde ich es realistisch. Aber alles davor, also Van der Poel ist halt der klare Top-Favorit. Wenn wir den mal ausklammern, dann gibt es immer noch Leute wie Mats Pedersen, wie irgendeinen von den FISMA-Leuten, die ich auch noch da vorne sehe.
Bastian Tranchant.
vielleicht.
Wenn man Küng halt mit so, keine Ahnung, einen Haufen Leuten der Gruppe ankommen sieht, das ist halt so... Da kann dann auch Guillaume sprinten. Das wird halt schwierig.
Und der große Vorteil, den er hatte vor, war das vor 2 Jahren, wo sie diese überragende Klassikersaison hatten, FDJ, war noch ein sehr, sehr starker Valentin Madouas, den er dabei hatte. Und den haben wir diese Saison überhaupt nicht gesehen. Also ich, Madouas ist jetzt auch...
Gibt ja ein neues Klassikertalent am FDJ-Himmel.
Ja, es gibt ein neues Klassikertalent am FDJ-Himmel, aber Piffy ist jetzt so oft irgendwann bei den letzten 2, 3 Steigungen eingebrochen und die Ronde ist halt nochmal 50 Kilometer länger als die Rennen, die sie bisher gefahren sind, dass ich einfach bei Piffy noch nicht glaube, dass er das über die Distanz durchhält. Und bei Madouas haben wir es gesehen, aber der ist halt diese Saison einfach noch nicht in der Form gewesen und zwar zu keinem Zeitpunkt, fand ich. Und ich glaube, er ist heute auch seinen ersten Klassiker gefahren, oder? Der ist davor auch nie dabei gewesen, ist jetzt Dwarstor gefahren und war da jetzt auch nicht überragend, aber er war immer noch in der ersten Verfolgergruppe drin, was vielleicht andeutet, dass er die Form tatsächlich aufgebaut hat und jetzt vielleicht pieken kann, aber darauf würde ich mich nicht verlassen, würde erstmal sagen, dass FDJ ein bisschen schwächer aufgestellt ist. Auch wenn sie diese beiden Joker in Form von Madouas und Piffy irgendwo in der Hinterhand haben.
Wir brauchen so ein bisschen das Wunder der Auferstehung. Wem setzt du größere Chancen bei der Runde zu? Den Männern oder den Frauen von Movistar?
Den Männern. Und zwar eigentlich nur wegen einem Fahrer.
Ivan Romeo?
Nee, der ist doch wieder zurückgefahren. Der hat seine Klassikersaison gerade beendet.
Oh nein.
Nee, ich meine seinen spanischen Landsmann Euer Lascano oder Euer Lactatno, wie wir ihn schon genannt haben.
Ich schwöre, Euer Lascano ist einfach der spanische Nils Pollitt Region. Er sieht auch einfach... Ich finde, die sehen sich absolut identisch.
Deswegen will Bora den ja auch nächstes Jahr verpflichten.
Ja.
Ja, und bei Lascano, er hat halt diese Saison bewiesen, dass das letztes Jahr nicht irgendwie eine Eintagsfliege oder so war, wovon man, glaube ich, nach der zweiten Saisonhälfte dann auch nicht mehr ausgehen konnte, als er das Ganze dann einfach fortgeführt hat, wie er bei den Klassikern gefahren ist. Der war halt auch dieses Jahr schon wieder so stark. Der hat bei E3 einfach das Finale eröffnet und hat dafür gesorgt, dass sich am Ende Van der Poel und Van Aert abgesetzt haben zwischendurch. Und ich glaube, der kann mitfahren, auch wenn er immer so aussieht, als könnte er nicht mitfahren, bis weit ins Finale rein. Und deshalb, und da sehe ich den Vorteil gegenüber den Movistar Frauen, denen genau die Fahrerin eben fehlt, aber die Helferin ist dafür bei den Männern halt. Also da wird es dann schon ein bisschen dunkler, weil Rebi Kammann ja überhaupt nicht in irgendeiner Form ist, um da, würde ich sagen, weit helfen zu können, wenn er nicht zufällig in der Ausreisergruppe ist. Und Johann Jakobs
muss es richten.
Johann Jakobs, der ist ziemlich sicher in der Ausreisergruppe, würde ich behaupten.
Und Ivan Garcia. Der hört ja auch Kilian Songs. Also Qualität strahlt einfach durch.
Und Ivan Garcia Cortina prügelt sich lieber mit Wort Pools. Als
das musst du ein wenig erläutern, bitte, Brian. Nicht alle Leute sind so viel auf Twitter online wie wir.
Wout Poels hat das, ich glaube, es war in einem Podcast, oder? Wo er erzählt hat, dass er sich bei der Katalonien-Rundfahrt letzte Woche, man hat das auch im Fernsehbild gesehen, er ist da sehr lange neben dem Movistar-Zug hergefahren und hat versucht, sich da irgendwie reinzuschieben bei einer Bergankunft. Und er wurde da nicht reingelassen. Und scheinbar war Nairo Quintana dafür verantwortlich, dass er nicht reingelassen wurde, weil der ihm immer wieder abgedrängt hat und Ellenbogen versucht hat, wegzudrücken. Und dann hat sich Wout Poels scheinbar irgendwie mit Nairo angelegt in einem Zwiegespräch und hat ihm auf Englisch gesagt, ob er wieder unter Tramadol wäre. und er hat irgendwie, ich glaube, er hat im Podcast hat er gesagt, er glaubt, Nairo hat das verstanden. Aber
vielleicht hat er auch einfach nur Tramadol verstanden. Ich glaube, das reicht in dem Zuge dann auch aus.
Auf jeden Fall scheint irgendwie Ivan Garcia Cortina mit dieser ganzen Aktion nicht zufrieden gewesen zu sein und hat ihm geboxt und er hat es danach bei der UCI gemeldet und die haben sich das irgendwie angeschaut. Dann hat Garcia Cortina auch, ich weiß nicht, 300 Schweizer Franken oder sowas Strafe bekommen dafür. Aber er kam nicht nochmal zurück, um sich zu entschuldigen und das fand Wout Poels bis zur Aufnahme dieses Podcasts nicht gut und ich glaube, er fand auch die Strafe nicht gut und hat sich deshalb darüber aufgeregt, nochmal öffentlich. Ja, ich glaube, das reicht als Erklärung dafür, oder?
Ja. Und dann ist im Podcast von G. Thomas und Luke Rowe haben sie sich dann auch nochmal abfällig über Nairo geäußert. Ich glaube, die sind ja auch recht gute Freunde von Ward Pools und ja, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Lager im Peloton. Ich glaube, das können wir daraus schließen. Nachdem wir auch den Juicy Gossip abgearbeitet haben bei den Männern, kommen wir zu Team Bahrain. Die finde ich eigentlich nicht schlecht. Also erste Reihe potenziell nicht. Nee, bin ich vollkommen dabei. Jetzt nicht irgendwie, wo ich sehe, dass die um den Sieg mitfahren. Aber mit Fred Wright und Matej Mohoric hast du halt eigentlich zwei Leute da, denen die Runde liegt und die auch beide schon mal Top 10 gefahren sind.
Ja, Fred Wright doch sogar mehrfach, oder?
Also ich habe das Gefühl... Fred Wright hat das sogar schon zwei oder dreimal gemacht.
Ich habe das Gefühl, die Runde ist der einzige Klassiker, bei dem Fred Wright immer vorne reinfährt und bei den anderen ist er dabei und ist dann irgendwann im Finale...
Nicht mehr dabei.
Ja, irgendwann im Finale sieht man ihn nicht mehr, aber bei der Runde schafft er es dann trotzdem noch immer irgendwie die Top 10.
Ja. Die Runde ist sein Klassiker, sein Monument.
Und bei Moritz, ich weiß nicht, was traut ihr dem zu? Ich finde, da kann man von Platz 2 bis 25 einfach alles erwarten.
Ja, das ist es halt. Also entweder funktioniert der Sneak von Moritz und er ist plötzlich einfach da oder hat sich kurz abgesetzt, während alle anderen, keine Ahnung, Pläuschen gehalten, Pipi gemacht, Nase geputzt, getrunken, gegessen, keine Ahnung was gemacht haben, sich unterhalten oder diverse andere Dinge.
Bitte? So wie Dylan van Baarle jedes Mal.
Richtig, richtig. Und dann ist er halt einfach da und weg und dann ist er halt auch irgendwie im Finale mit dabei. Und wenn es halt nicht klappt, dann ist es halt, wie du gesagt hast, keine Ahnung, in Gruppe 3, die ankommt und dann ist er halt dann auf Platz 21 oder so mit dabei.
Ja, ich habe das Gefühl, ich sehe ihn schon eigentlich in den Top 10 morgen. Vielleicht auch noch weiter vorne, aber es kommt halt auch sehr darauf an, wie das Rennen abläuft und ja.
Ich glaube, einer von beiden, wenn nicht gar beide, sind wieder in so einer Gruppe, die dann irgendwann von Mathieu eingeholt wird. Mathieu chillt ewig rum und vorne geben sich alle in der Gruppe wieder richtig drauf. Und dann fährt Mathieu halt los und diesmal gibt es ja noch nicht mal einen Wout oder einen Tadej, den er abhängen muss. Ist schon wild. Wo ist Tadej? Also wirklich.
Im Trainingslager, würde ich vermuten.
Da fährt er einmal nicht Runde. Naja.
Ja, aber glaubt ihr, die anderen Teams können taktisch irgendwas gegen Alpecin ausrichten? Einfach weil das so dem Rennen auf die Stirn geschrieben steht, dass Mathieu der Top-Favorit ist? Oder glaubt ihr, das klappt wieder nicht?
Also an sich würde ich behaupten, dass Alpecin gar nicht so krass besetzt ist vom Team her, um da was auszurichten. Aber Van der Poel sah halt einfach so dominant gegenüber allen anderen aus und hat mit Søren Krah Andersen zumindest noch einen Helfer, der relativ weit bis ins Finale kommen könnte. Und wenn der halt, der muss nicht mal viele Attacken mitgehen, aber ich glaube, wenn er so die Attacken von Leuten wie Stefan Küng oder Van Baarle mitgeht, dann reicht es schon fast, dass Van der Poel sich genug erholen kann, um alle anderen abzuhängen. Weil ich glaube einfach, der Unterschied von Van der Poel zu den anderen zu groß ist. Sonst würde ich dir zustimmen, dass man das Team eigentlich schlagen könnte. Und über die Rolle von Jasper Philipsen, da rede ich nicht mehr, seit wir bei Sanremo sowas fabriziert haben.
Ja, Philipsen ist halt ein bisschen so der Cheatcode. Van der Poel kann die Monument-Chips-Tüte essen und wenn am Ende irgendwelche Krümel für die anderen Teams auf den Boden fallen, ist dann halt Philipsen da, der die
aufsammelt.
Ja, ich weiß nicht, wo ich mit dieser Analogie hin wollte, aber auf jeden Fall haben sie halt immer den besten Fahrer, der dann am Ende noch den Sprint mitnehmen kann, falls Mathieu es halt nicht schafft, für irgendwie eine Selektion zu sorgen, dass er alleine vorne ist.
Und Philipsen war auch einfach stärker an den Klassikern, als ich es erwartet hätte. Also, wir haben ja schon bei San Remo gesagt, nee, das der kommt nicht mit über den Berg. Und dann, also trotz, dass es ein leichteres Rennen war, als wir erwartet hatten, war das immer noch von ihm wesentlich besser, als wir erwartet hatten. Und er kam da wesentlich besser mit. Also, warum sollte er bei der Runde nicht Ähnliches beweisen können und dann, ich sag mal, die Befürchtung bei den anderen Teams halt wirklich haben, dass es, wenn wir Mathieu wieder zurückholen oder einholen, dann ist halt da einfach wirklich Jasper und dann haben wir uns das wieder doof gemacht. Habt ihr noch ein anderes Team, dem ihr was zutraut, wo ihr sagt, da haben wir Erwartungen, da glauben wir dran, der könnte in die Top 5 fahren?
Was machen wir denn mit Alberto Bettiol? Also ich fand den halt diese Klassikersaison sogar überraschend konstant auf einmal. So habe ich das von ihm noch nie in Erinnerung. Und so wie er heute gefahren ist und wie er bei San Remo gefahren ist und davor mal in Turin. Und der hat dieses das Rennen schon mal irgendwo gewonnen. Auch wenn
irgendwo. Weißt du, das Problem bei Alberto Bettiol ist, dass ich immer skeptisch bin und irgendwann hat er mich dann überzeugt und ich sage, ja, Alberto Bettiol, auf jeden Fall. Und dann kommt der Punkt, wo sich's wieder rumdreht und ich stehe dann da und sage mir, jetzt habe ich dir geglaubt, jetzt habe ich an dich geglaubt, ich habe mein Herz an dich verschenkt, dass du das in dem Rennen machst und dann hat sich's wieder erledigt.
Das ist ein bisschen wie Krypto investieren.
Richtig.
Aber für Radsport.
Richtig. Ich möchte mir diesen Schmerz nicht antun.
Ja, nee, aber tatsächlich, also ich fand auch, dass er dieses Jahr bis jetzt sehr gut aussah und heute ja auch nochmal, wenn er halt dann diesen Krampf nicht bekommt. Aber er ist halt tatsächlich noch wundertütiger als, von wem hatten wir es eben? Mohoric. So, also ich würde sogar sagen, an einem guten Bettiol-Tag holt er das halt wieder mit, weil auch irgendwie niemand mit ihm rechnet, aber wenn er halt einen schlechten Bettiol-Tag hat, wird's schwer mit Top 50. So, man kann es einfach vorher nicht so genau sagen. Aber im Sinne des Entertainments wäre es ja auf jeden Fall wünschenswert, dass er einen guten Bettiol-Tag hat.
Ist Julien Alaphilippe heute mitgefahren?
Also vielleicht, aber ich habe ihn auf jeden Fall nicht wahrgenommen.
Ich fand ihn bei Sanremo überraschend gut, also wirklich gut. Da hatte ich nicht mit ihm gerechnet. Und
heute 26.
Keine Ahnung, ich will ihn nicht abschreiben. Bei Sanremo hat er mich auch überrascht und da war er plötzlich im Finale da.
Ja, bei den anderen ja auch. Also E3 ist er auch irgendwie mit vorne rumgefahren, aber hat dann, fand ich, wieder so Tour de France-Attacken von letztem Jahr gefahren. Also da ist er wieder 70 Kilometer vor dem Ziel auf einmal losgefahren an irgendeinem nicht mal gepflasterten Anstieg und hat da seine Körner rausgeballert, die ihm dann halt am Ende irgendwo fehlen. Und das war so ein bisschen wie bei der Tour letztes Jahr, wo er einfach, ich weiß nicht, ob das überschätzen ist oder ob er versucht, irgendwie frühzeitig wegzufahren, um dann irgendwie eine Chance noch im Finale zu haben. Aber ich würde dir eigentlich zustimmen, dass er auf dem Weg zurück ist. Aber halt, ich würde halt immer noch sagen, er ist immer noch ein Stückchen zu weit davon weg von dem, was er früher war, um da ganz vorne reinzufahren. Und der Rest von Quickstep ist auch irgendwie so einfach ziemlich weird unterwegs. Kasper Asgreen ist sehr, sehr auf und ab, aber sehr viel ab dabei. Und ich sehe nicht, wie er da jetzt mit dem Besten mitfährt. Und der Rest ist eine okaye Helferriege, aber halt auch nicht super gut. Und Gianni Moscon macht wahrscheinlich wieder einfach irgendwelche komischen Dinge.
Wo wir bei San Remo sind, was ist mit Bling?
Wollte ich in der Sekunde sagen, was ist Matthews Kopfsteinpflaster-Historie? Habe ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm.
Ich glaube, die ist ganz okay, oder? Ich glaube, der ist bei der Ronde schon auch ein paar Mal vorne reingefahren.
Sechster war das Beste, aber das ist auch schon 5 Jahre her, sehe ich gerade.
Okay. Ich habe immer das Problem, was ich mit Matthews habe in diesem frühen Teil der Saison, ist irgendwie, dass ich, jetzt vielleicht ist es nur beim Kopf so, aber da ist er eigentlich noch nie so in der Form, wie er sich dann später präsentiert. So, aber dieses Jahr ist er ja, also dann, er taucht er bei Sanremo auf, da ist er ganz gut und dann taucht er halt wieder ab. Aber wenn er in der Sanremo-Form hier halt auch wieder da ist, also dann fährt er auf jeden Fall vorne mit, meiner Meinung nach.
War auch heute 17. Also er war in der ersten großen Gruppe.
Er hat auch ein paar Mal versucht zu attackieren da raus, aber halt erst als die Gruppe mit Jürgensen und so schon 1,5 Minuten Vorsprung hatte.
Ja, und man muss halt auch sagen, er hat den Sprint verloren gegen die französische Nachwuchshoffnung Pierre Gauthera. Und hear me out, ich sage, Age Dessert wird jemanden in die Top 10 bekommen. Ich kann nicht sagen, wer, aber die sind dieses Jahr als Team so stark. Ich glaube, irgendwas Verrücktes wird passieren. Ich nehme an, sie versuchen, Boissonhagen, De Bont oder De Pestel in die Ausreißergruppe zu schicken.
Ja, da wäre ich sogar sehr sicher.
Vielleicht Toussaint, aber da bin ich mir nicht sicher. Ich schätze einen von denen und dann wird, boah, ja gut, Nasen ist wahrscheinlich der Kapitän und Tranchant und Gauthera, schätze ich, fahren mal mit und schauen, ob sie noch da sind, so 20, 30 Kilometer vom Ziel. Und ich könnte mir vorstellen, so gut wie sie dieses Jahr sind, dass irgendjemand dabei bleibt.
Ich finde auch, Nasen hat eigentlich eine ganz gute Form.
Ja, also auf jeden Fall besser als seit Jahren, habe ich das Gefühl. Ist der nicht bei Omloop auch irgendwie Vierter geworden?
Ja, der war Vierter bei Omloop und hätte fast Wout van Aert im Sprint geschlagen.
Also wirklich, das war super knapp.
Ja, Gent Wevelgem auch Elfter, also das ist auf jeden Fall...
Also ich rechne fast damit, dass Nasen Top 10 fährt, ehrlich gesagt. Also du gehst mir da noch zu konservativ an das Rennrand für ihn.
Ja. Der ist auch bei E3 richtig stark gewesen. Der hatte nur an der ungünstigsten Stelle im ganzen Rennen hat er einen Defekt und ist am Ende trotzdem noch irgendwie Top 30 gefahren, glaube ich. Also der muss dann halt nochmal dahinter, was man halt nicht mehr in den Kameras gesehen hat, aber der muss da extrem durch diese Gruppen durchgedieselt sein.
Ja. Ja, keine Ahnung. Und theoretisch würde ich sagen, dass Tranchant das auch kann.
Aber ist der schon mal so ein 270 Kilometer Rennen gefahren?
So, das ist das Problem, was ich habe. Aber bei, wie heißt das, Klassiker Jaén Paraíso war er richtig, richtig gut und hat dann am Ende sogar aus der Gruppe der Favoriten ist er derjenige gewesen, der an diesen Gravel-Steigungen am Wismar-Zug dran geblieben ist. Und ich glaube schon, dass der richtig so, weiß ich nicht, der hat diese Explosivität an Anstiegen, die nicht so viele andere Fahrer aus dem Team haben. Und in den letzten Jahren auch nicht mal immer Cosnefroid. Aber wahrscheinlich ist es halt auch ein bisschen lang.
Dann haben wir jetzt noch ein großes Team übrig. Und zwar Ineos. Und da, also Pidcock fährt nicht, oder? Weil der ist in dieser vorläufigen Startliste nicht drin, aber ich glaube, der ist nicht drin. Der hat doch die
Gehirnerschütterung, oder? Das war Narváez.
Ja, Narváez war richtig stark bei E3, hat aber eine Gehirnerschütterung da bei Gent Wevelgem sich abgeholt in einem Sturz. Und bei Pidcock weiß ich es nicht, weil der ist doch. Der ist doch San Remo gefahren und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen.
Hat er nicht auch eine Gehirnerschütterung?
Bei San Remo aber ja noch nicht. Da ist er ja noch im Finale rausattackiert. Und der hatte davor eine, glaube ich.
Ah, okay. Vielleicht verwechsel ich das damit.
Aber er ist ja Elfter geworden bei San Remo und seitdem kein Rennen mehr gefahren. Und er steht hier scheinbar auch auf der vorläufigen Startliste für Itzulia. Also scheint der die Ardennen zu fahren, die Ronde wegzulassen. Und weil halt Narváez fehlt und Narváez wäre, finde ich, Kapitän gewesen hier. Vor allem nachdem wir bei E3 gefahren ist, weil da war er wirklich einer der, weiß ich nicht, 3-4 stärksten Fahrer im Rennen. Aber jetzt sind halt Ben Turner und Magnus Sheffield wahrscheinlich die Besten und die können das, glaube ich, nicht in der Art und Weise fahren, wie man es Ineos zutrauen würde. Und die fahren halt vielleicht um Top 15 mit, aber weiter nicht.
Tragisch.
Und dann müssten wir eigentlich alle größeren Teams durch haben. Außer Lena, wir wollen nochmal über, oder Kian auch, Bora ablästern. Und so wie bei San Remo dann auf einmal wieder irgendjemanden haben, der
Bitte, bitte, wir müssen wieder sagen, dass Boba kein Klassiker-Team. Also, sie hat in Sanremo gut gefahren, Johnny Mayos hat bis wieder seinen dritten Platz abgeholt. Also dafür, dass sie kein Klassiker-Team haben, machen sie es echt gut.
Aber dann bekommt man auch so Sachen mit wie Heinrich Hauser, der am Start von Gen Weberim sagt, ja, also bei E3, da sind wir eigentlich an den Start gegangen und wussten, dass wir hier eigentlich nichts holen können. Und wir haben uns alle auf Gen Weberim konzentriert und haben denen gesagt, die sollen sich nicht auspowern.
Ja. Ja.
Und wieso sollte das bei der Runde, die jetzt noch mal länger und schwerer ist, anders werden?
Also das Problem ist, bei Sanremo
Marco Haller Podium.
Bei Sanremo konnten wir ja wenigstens Sobrero noch halt so namentlich benennen, als das ist ja, also, aber hier?
Emil Herzog macht wieder Ausreißergruppe.
Ja. Wisst ihr, was meine einzige Hoffnung für Kofidis ist? Das schlechte Wetter. Axel Singel braucht schlechtes Wetter. Aber er hat leider auch nicht die Form, die das vielleicht, die dem vielleicht helfen könnte. Aber die letzte Hoffnung für Axel und für Kofidis ist einfach schlechtes Wetter, dass es das irgendwie besser macht.
Ja, aber wie denn? Das Wetter ist dann noch schwerer. Wie soll er denn dann mit dem Rad mitfahren?
Das ist richtig, aber grundsätzlich hilft ihm schlechtes Wetter mehr als besonders gutes Wetter. Ich muss es auch nicht verstehen.
Weißt du, was passiert? Bei schlechtem Wetter fällt Alexander Christoph immer wieder Top 10.
Ja. Was sagt ihr zu Matteo Trentin als Außenseiter-Pick?
Gar nicht schlecht, weil den fand ich wirklich stark. Ich glaube, das könnte der beste Pro-Teamfahrer sein auf jeden Fall, weil Israel hat auf jeden Fall nicht so starke Fahrer und Udo X, Rasmus Tiller ist vielleicht noch...
Abrahamsen, Early Break, wenn der so einen Tag hat wie heute.
Why ja, not? Okay, wenn Abrahamsen es wieder wie bei E3 und heute in die Ausreißergruppe schafft, dann fährt er da wieder vorne rein, aber ich weiß nicht, ob sie den jetzt dann nochmal reinlassen. Und sonst wäre Trentin, glaube ich, wirklich mein Pick für den besten Pro-Tour-Fahrer, weil der extrem stark war. Und bei Gen Weberim hat er sich halt in dieser einen Attacke komplett alle Kräfte zerschossen, wo er versucht hat, alleine zu spielen. Er ist
trotzdem noch Zehnter geworden.
Ja. Und auch bei Sanremo war er wieder gut. Und deshalb finde ich den Pick eigentlich sehr gut.
Tudor wird ihn auch gut für den Start des Finales von der Runde platzieren.
Ja.
Das können sie alles immer sehr gut. Also das haben sie auch in Sanremo gezeigt, wo sie ja plötzlich als Erste im Berg waren.
Mit dem Wissen von Fabian Cancellara.
Aber Fabian Cancellara hat ja auch gesagt, wir sollen uns alle nicht so anstellen.
Fabian Cancellara hat auch Wout ganz wichtige Tipps gegeben.
Ja, der soll sich halt einfach konzentrieren, so wie das Mathieu auch macht, auf einzelne Rennen aber und nicht alles fahren als Mathieu. Wollen. Und ja. Noch weniger. Also ist ja nicht so, dass Wout jetzt weniger fährt als letzte Saison und sich mehr konzentriert. Egal.
Ja. Hätte er sich mal ein bisschen besser konzentriert heute, dann wären die Rippen noch ganz, sag ich mal.
Richtig. Das sind die Fazits, die wir aus Fabian Cancellaras Weisheiten herausinterpretieren können. Ja. Wie ein Gedicht. Im Deutschunterricht. Ich glaube, es wird auch nicht mehr besser hier jetzt.
Los, Lea, zum Ende einmal Astana, Kasachstan. Wo landet der beste Fahrer?
Platz.
Ich habe eben erst gecheckt, dass
52.
Syriza nicht seinen Namen geändert hat, sondern dass die einfach zwei Glebs haben.
Gleb Brusenski war doch zwischendurch sogar mal Top 20. Bei welchem Rennen war das? Wo er abgekürzt hat und dann ins Ziel gefahren ist, in ja. der Top 20.
Ja.
Und sie haben ihn das später rausgemacht.
Ja, Astana bald so viele Glebs im Team, dass sie sich in Applaus Kasachstan umbenennen können.
Okay, wie viele Fahrer von Astana werden das Rennen beenden?
Einer.
Platz 52.
Ja, Kees Bol.
Kees Bol, 64.
Ey, die haben sich ein Sprintteam aufgebaut, aber sie haben dieses Sprintteam so gebaut, dass da auch wirklich keiner dabei ist, der einen Klassiker fahren kann. Das muss man irgendwie einfach schaffen.
Wem ich es auch traue, das Rennen zu beenden, Evgeny Fedorov. Das ist auch so einer, der sagt sich jetzt, ich bin jetzt hier in der Gruppe mit, ich bin jetzt hier, ich fahre das jetzt auch zu Ende. Egal,
ob das jetzt hier alles so, wie es ist, ob du jetzt hier attackierst und nicht. Nein, jetzt reicht es.
Ob das dann Platz 32 oder Platz 64 wird, ist auch egal.
Ich glaube, das ist viel zu optimistisch, Lena. Du musst da ab Platz 80 anfangen.
Ja gut, ich glaube, mit dieser frohen Botschaft können wir euch alle mit diesem höchst innovativen, wissensreichen und großartigen Preview...
Sekunde. Ein Überraschungsfahrer, den wir noch erwähnen müssen, ist Vincenzo Albanese schon mal ein Kopfsteinpflaster-Rennen gefahren, außer Tropro Leon?
Ja, der ist bei E3 Top 10 gefahren.
Dieses Jahr. Bei ganzem Ernst, Vincenzo Albanese an einem guten Tag aus so einer etwas größeren, sagen wir, Gruppe 2 oder so, kann der doch eigentlich alle am Ende noch eintüten, oder?
Nee, weil da fährt bei Akea, der gewinnt keinen Sprint, der wird Dritter.
Ja gut, aber wenn die Gruppe halt um Platz 2 gefahren ist, dann ist er ja dann immer noch Vierter, zum Beispiel.
Ja, aber ich glaube, in der Gruppe um Platz 2 wäre er nicht dabei, vielleicht in so einer Gruppe um Platz 8.
Okay.
Also
Top 10, wäre er ja noch Zehnter.
Ja, Top 10 Außenseiter-Pick sehe ich noch irgendwo, aber ich glaube, mehr wird es auf keinen Fall. Und der ist doch auch noch nie so ein Rennen gefahren, oder? Weil der ist ja davor bei Conti gewesen.
Deswegen, also, aber Vincenzo Albanese ist ja irgendwie so ein Fahrer, der wirklich, wirklich alles kann. Also der ist ja letztes Jahr beim Giro mit angekommen in Ausreißergruppen an so Tagen mit, weiß ich nicht, 3000 Höhenmetern. Der ist ja eigentlich der Andrea Ventrame Premium. schneller, besser am Berg und scheinbar ja auch noch besser bei Kopfsteinpflastern. Also würde ich mal in den Raum werfen.
Der italienische Babywout.
Ja. Vincenzo Albanese hat es halt auch einfach clever gemacht. Nach seiner Top 10 in E3 ist er nicht in Belgien geblieben, sondern hat selbstverständlich das großartige Meme-Rennen Paris-Commombert bestritten. Hm. Und ja, sich nicht verletzt. Obwohl es da auch einen massiv Shoot gab. Das ist das Einzige, was ich zu dem Rennen auf Twitter mitbekommen habe. Also ein Massensturz.
Ja, und ist auch da aus seinem Sprint Dritter geworden.
Gut, dann war das Wort zum Sonntag, im wahrsten Sinne des Wortes, auch wenn wir heute Mittwoch haben. Bestimmt gibt es noch ganz viele Updates in der Teamliste, weil irgendwelche Leute doch nicht verletzt sind oder doch noch größere Verletzungen haben und wir haben hier ganz viel Unsinn geredet. Dafür kommt die Folge früh, also ich will keine Beschwerden hören. Ich bedanke mich vielmals bei dem wunderbaren Kilian.
Ciao, Leute.
Und vielen Dank, lieber Brian.
Danke, Lena.
Tschüss.